Sandra?
Ja?
Was machst du da?
Nichts.
Nichts? Wieso nichts?
Ich mache nichts.
Gar nichts?
Nein.
Überhaupt nichts?
Nein, ich sitze hier.
Du sitzt da?
Ja.
Aber irgendwas machst du doch.
Nein.
Denkst du irgendwas?
Nichts Besonderes.
Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal spazieren gingest.
Nein, nein.
Ich bring dir deinen Mantel.
Nein, danke.
Aber es ist zu kalt ohne Mantel.
Ich gehe auch nicht spazieren.
Aber eben wolltest du doch noch.
Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe.
Ich? Mir ist doch völlig egal, ob du spazieren gehst.
Gut.
Ich meinte nur, es könnte ja nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest.
Nein, nein, schaden könnte es nicht.
Also was willst du denn nun?
Ich möchte hier sitzen.
Boah, du kannst einen ja wahnsinnig machen.
Ach.
Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht. Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht. Was denn nun?
Ich möchte hier sitzen.
Und jetzt möchtest du da plötzlich sitzen?
Gar nicht plötzlich. Ich wollte immer nur hier sitzen.
Sitzen?
Ich möchte hier sitzen und mich entspannen.
Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du nicht dauernd auf mich einreden.
Ich sag ja nichts mehr.
Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht.
Ja.
Liest du was?
Im Moment nicht.
Dann lies doch mal was.
Nachher vielleicht.
Hol dir doch die Illustrierten.
Ich möchte erst noch etwas hier sitzen.
Soll ich sie dir holen?
Nein, nein, vielen Dank.
Will sich die Dame auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her. Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen.
Ich möchte jetzt nicht lesen.
Mal möchtest du lesen, mal nicht.
Ich möchte einfach hier sitzen.
Du kannst doch tun, was dir Spaß macht.
Das tue ich gerade.
Dann quengel doch nicht dauernd so rum. Sandra?
Mhm.
Bist du taub?
Nein.
Du tust eben nicht, was dir Spaß macht. Stattdessen sitzt du da.
Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht.
Sei doch nicht gleich so aggressiv.
Ich bin doch nicht aggressiv.
Warum schreist du mich so an?
Ich schrei dich nicht an.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Alles so spontan, dass ich noch nicht mal weiß, wie vielte, aber das kriege ich gleich raus. Es ist die Folge 66 und wie immer mit dabei die wunderbare Hermann, Sandra. Hallo Sandra.
Wer bist du eigentlich? Bertha. Hallo Bertha.
Ja, hallo.
Und jetzt denken alle, jetzt sind die beide komplett bekloppt geworden.
Da sind die mal wieder einen Monat nicht da, machen nur noch Sommerpause oder Pause von der Sommerpause und
dann ja. Sowas.
Ja, dann passe ich einmal nicht auf, ja, und dann sind Dinge entschieden worden. Und man guckt in seinen schönen Meistertask und sieht auf einmal, oh, Loriot-Sketch.
Ja, wir klären es mal auf. Auf besonderen Hörerwunsch. Wurden wir gefragt, ob wir nicht einen Loriot-Sketch aufnehmen können. Check, haben wir gemacht. Und wie ist das entstanden gekommen? Denn Signal hat jetzt Loriot-Sticker. Und das hat dann entsprechend ausgewirkt, eine Loriot-Welle. Ich habe dabei herausgefunden, man kann sogar ein Jodel-Diplom machen.
Mhm.
Ja, also man kann Audio-Snipsel von Jodel einsetzen, hochschicken und dann kriegt man ein Jodel-Diplom zugeschickt. Und auf dieser Webseite gibt es auch Lektionen, wie man Jodel lernt. Deswegen, ja, so passiert große Dinge, wenn man Loriot-Signal-Sticker auf einmal im Handy hat.
Naja, ich meine, vom Jodel-Diplom hast du ein bisschen mehr, als wenn du jetzt irgendwie so eine komische Cloud-Zertifizierung wieder machst, ne? Das ist ja auch ja. Nicht mehr als einmal jodeln und dann.
Naja, sag mal so, wenn es mit meiner IT-Karriere nichts wird, dann hätte ich was Handfestes in der Hand, ne? So ein Jodel-Diplom.
Wenn die KI doch noch übernimmt, ja, für Jodeln ist sie sich vielleicht zu fein.
Genau.
Ja, sehr schön. Die jodelnde Sandra, also in der nächsten Folge, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Das hast du falsch verstanden.
Schade, ja.
Ich sag ja, wenn es mit meiner IT-Karriere nicht wird, dann werde ich mich drum kümmern.
Ja, aber jetzt, wo wir ganze 4 Jahre sind, was ich zum einen dran merke, dass es in meinem Kalender steht und zum anderen, weil Sandra Geld von mir will.
Und der liebe Matthias uns darauf aufmerksam gemacht hat.
Oh, da sehe ich mal wieder, wer von uns beiden mehr in Social Media unterwegs ist.
Ja,
ja, 4 Jahre. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Auch dir herzlichen Glückwunsch.
Ja, schon krass. Ne?
Wer hätte also, es gedacht, dass wir miteinander 4 Jahre aushalten?
Da hatte ich keinen Zweifel dran. Aber dass wir einen Podcast 4 Jahre lang aufnehmen.
Ja. Ja, was machen wir? Nochmal 4 Jahre? Schaffen wir das bestimmt, oder?
Abwarten, abwarten. Ich sehe immer so ein Auf und Ab. Also, das ist schon gut. Also,
ja. Nee, alles gut. Also ich finde es toll, dass wir 4 Jahre es geschafft haben.
Ich auch. Aber um auch gleich alles transparent zu machen, ne? Denn Initiative Ready for Review transparent. Kochen mit Sandra war heute kurz auf der Kippe. Da hat man den Schweiß laufen sehen bei Sandra, weil auf einmal das Rezept hatte ich das Rezept schon. Oh, ich muss mich nächste Folge vorbereiten. Also, ja, vielleicht habt ihr ja Rezeptvorschläge für Sandra. Die könnt ihr uns gerne senden. Dann, damit diese Kategorie am Leben bleibt, ne?
Ja, aber ich hab schon genug, ich glaube Verbesserung.
Also. Bei Sandra wird jetzt einfach 2 Wochen lang jeden Tag gekocht, immer wieder 2 warme Gänge am Tag, um wieder so ein bisschen Content zu schaffen.
Naja, sag mal so. Axel hat ja schon im Urlaub schon festgestellt, dass er beeindruckt war, wie viele Rezepte wir auf dieser Seite haben.
Ja, ich finde das auch. Also das ist, ich finde, das kann man schon langsam empfehlen, wenn man Rezepte haben möchte. Ja.
Ja.
Was mich überrascht hat, war, dass das, ohne jetzt das Gericht zu nennen, das nachher drankommt, es waren keine Nudeln. Und da stelle ich mir die Frage, was ist denn dein Notfallessen? Haben wir schon über Notfallessen gesprochen?
Naja, nein, Notfallessen haben wir noch nicht gesprochen, aber das Problem, Notfallessen ist Nudeln mit Tomatensauce. Das ist mein Notfallessen.
Miracoli dann oder?
Nee, selbstgemacht. Also mittlerweile habe ich immer Tomatenmark. Tomaten aus der Dose und Nudeln und eine Zwiebel sind eigentlich immer im Haus.
Ich hab heute für meine Tochter gekocht und da ist wirklich nur Tomatenmark drin gewesen mit ein bisschen Kräutern und Zwiebelchen und so. Dann mit dem Nudelwasser, das war... Die wollte auch primär... Ich hab hier noch Erbsen reingemacht, weil die momentan voll auf Erbsen abfährt.
Okay.
Und deshalb war da, sagen wir mal, jetzt nicht eine volle, gehaltvolle Tomatensauce notwendig, sondern eigentlich ging es nur um die Erbsen und dass ich noch irgendwas anderes nehme.
Okay.
Ist.
Aber ist doch also, cool, also dass sie auf Erbsen.
Richtig billig machen.
Aber ist doch froh, dass sie auf Erbsen abfingen und nicht auf Schokolade oder so.
Ja, es hätte nicht gepasst in diesen Nudeln, das stimmt.
Ja.
Und sie fährt auf Schokolade ab, kannst du mir glauben. Also, okay. das ist unglaublich, was schon so kleine Mengen Zucker mit so einem kleinen Menschen.
Also, ich durfte bei Freunden beobachten, die haben 3 Kids. Und die Kids haben sich auf so eine Haribo Big Box gestürzt. Und, du konntest innerhalb von 10 Minuten, als ob sie auf Heroin wären. Also ist
ja,
krass.
Das ist, ja, und die kennen da kein Ende. Aber wie gesagt, es ist wirklich der absolute Quick-Hack für Tomatensauce, ist nur Tomatenmark nehmen. Das ist quasi dann wie Spaghetti Miracoli. Das heißt, wenn die Nudeln am besten schon fertig sind, kurz ein paar Zwiebelchen, kann man auch weglassen, aber ist ein bisschen toller, oder Knoblauch, ein bisschen Olivenöl, gute Portionen Tomatenmark reinrühren, rühren. Und dann mit Nudelwasser abgießen und dann die Nudeln rein. Dann wird das auch so schön, ist ja der Trick, den ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe. Dann hast du leckere, sehr billige Tomatensauce, aber es geht ja jetzt hier um Notfallessen. Ansonsten ist mein Notfallessen der Erasco Hühnernudeltopf.
Krass, okay. Ja, das am Axels Notfallessen ist Ravioli aus der Dose, aber die finde ich total ekelhaft.
Ich auch, aber ja. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt sich auch mal schreiben, was ist euer Notfallessen? Was ist so, was habt ihr immer im Vorratskeller oder im Kühlschrank, falls mal gar nichts anderes geht?
Da würde mir noch einfallen, Kartoffel hat man meistens auch immer im Haus und einfach eine Rösti.
Geil. Das stimmt. Wobei Kartoffeln hätte ich jetzt gesagt, also bei mir ist Notfallessen auch oft damit verbunden, dass ich gar keinen Bock auf Kochen habe. Also wir haben ja sonst, wir haben hier einen Keller, wir haben, ne, also wir haben Vorrat schon da, also so ganz verhungern, dann haben wir ein paar Wochen gepennt oder eine Weile gepennt. Ne? Irgendwas ist immer noch da. Irgendwo soll man eine TK-Pizza. Aber das ist so dieses Notfallessen, ist dieses, ich habe keinen Bock zu kochen, ich habe aber Hunger. Und irgendwas, was schnell geht und gut schmeckt, hätte ich jetzt gesagt.
Ah, dann würde ich auch Spiegelei auf Brot.
Das geht auch, das stimmt. Das ist auch eine sehr, sehr geile Sache, ja.
Das geht eigentlich auch immer. Aber was geht noch schnell? Aber das wäre so, ja, Spiegelei auf Brot. Ich glaube, dass das Spiegelei auf Brot würde sogar Nudeln toppen. Essen verlassen.
Ja, es ist halt, es geht schneller wieder, ne? Also wenn man sagt, es geht, es muss jetzt echt schnell gehen. Ich habe jetzt irgendwie Mittagspause oder.
Also wenn das dann hast du deine 5-Minuten-Terrine oder Mienudeln.
Du meinst diese China?
Ja, ja.
50 Cent.
Ja, genau.
Ja, ich habe. Das Problem ist, ich habe zu viel Fernsehen geguckt oder zu viele Reportagen darüber und dann.
Okay, das ist auch noch raus, ja.
Ja, aber es ist auch ein geiles Notfallessen, ne? Ja. Also.
Und du kannst auch diese Instant-Nudeln halt auch ohne diese Gewürze kaufen und dann kannst du, keine Ahnung, da was reinschnippeln, was gerade du vorrätig hast. Mit ein bisschen Sojasauce, fertig.
Um den Themensprung noch größer zu machen und im Vorgespräch schon von Kochen mit Sandra auf Konsum zu kommen, ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, aber meine Frau und ich, wir gucken momentan Culinary Food Wars auf Netflix. Das spielt, ich glaube, in Südkorea und ist so eine Kochshow. Und am Anfang treten halt 100 Köche gegeneinander an, alle kochen was und dann eine Jury wählt 20 raus. Ne? Das sind die Überlebenden und die treten dann gegen 20 Köche aus der Sterne oder bessere Köche an. Also es ist nicht nur unbedingt eine Sterne-Kategorie oder so. Und wie komme ich auf Mienudeln? Oder wie komme ich da drauf? Wegen den Mienudeln, denn die haben eine Challenge in der Mitte der Staffel ungefähr, wo die in so einem typischen Supermarkt einkaufen müssen und dann alle sich diese Suppen greifen und entweder was mit den Nudeln machen oder einer ist sogar und holt sich aus diesen ganzen Dingern das Chiliöl, weil er kein Chiliöl in dem Supermarkt findet, aber Chiliöl braucht. Und dann schneidet er die Plastiklüter auf und gießt sich das zusammen. Und die machen auch ganz andere abgefahrene Sachen, halt mit, ich sag mal, eher Fertigprodukten. Und wenn man Kochsendung mag, also wir haben das war ganz unterhaltsam, kann ich empfehlen.
So, dann lieber Vergangenheits-Daniel, bitte pack das nochmal auf die Liste drauf, damit ich, wenn ich Shownotes schreibe, das
parat. Du meinst den Zukunfts-Daniel, der Vergangenheits-Daniel liegt schon da und denkt, so hätte ich draufschreiben können, ne?
Ja, okay, ja, oder Zukunfts-Daniel. Egal, auf einer von deinen Daniels solltest du es mal aufschreiben.
Der Zukunfts-Daniel, der guckt dir sogar, der sucht dir jetzt sogar den IMDb-Link.
Ja, bäm, bäm, das ist doch hier. So soll es sein. Ja, gut, ja. Dann sind wir schon beim Kochen mit Sandra. Kein Notfallessen, aber Notfallrezept für die Folge. Heute gibt es Fischburger mit Sojacreme. Aus dem Hensler-Buch. Und zwar, wir haben es ein bisschen abgewandelt gemacht, weil da sind ein paar Sachen drin, die ich zum Beispiel nicht esse. Also da soll eigentlich auch immer nochmal Chili reingehen, aber das ist mir zu scharf. Das habe ich dann weggelassen. Und zwar nehmt ihr 300 Gramm Seelachsfilet. Einmal grob würfeln und das mit Petersilie vermischen. Dann nimmst du so einen halben Bund Petersilie und klein hacken. Dann die Masse mit einem Esslöffel Semmelbröseln und ein Ei in einer Schüssel vermengen und mit Salz, Pfeffer würzen. Dann aus der Masse zwei Frischfrikadellen formen, sie in Öl, in der Pfanne halt braten, ungefähr 3 Minuten von jeder Seite. Dann schält ihr Zwiebeln und schneidet sie in Ringe. Nehmt Gewürzgurken und schreibt sie in Scheiben schneiden. Und dann bereitet ihr für die Soße halt Creme Fraiche. Das sind 4 Esslöffel Creme Fraiche. Bisschen Sojasauce, das sind 2 Esslöffel Sojasauce. Bisschen Zitronensaft. Man sagt da halt Saft von einer halben Zitrone, aber ich nehme dann halt irgendwelche fettige Zitrone. So bis nach Gefühl. Mit Salz auch mit Salz, Pfeffer entsprechend abschmecken. Dann Burgerbrötchen nehmen. Ich nehme am liebsten die, wie heißen die französischen
Brioche.
Brioche, danke. Dann im Ofen aufbacken, 3 Minuten bei 180 Grad. Und dann das Ganze halt belegen, mit der Soße halt draufsetzen und fertig. Vielleicht noch ein Salatblatt dazwischen und fertig ist der Fischburger.
Lecker. Weißt du, dass ich jetzt echt eine Weile gebraucht habe, um drauf klarzukommen, dass schon die Kategorie gewechselt ist?
Das fühlt sich so. Ach so.
Ja.
Ich dachte, wir sind bei Kochen mit Sandra.
Ja, sind wir auch. Ach, okay. Aber ich war noch in den Hausmitteilungen und auf einmal, weißt du, bin so schön IMDb am gucken und.
Ja, okay. Naja, gut. So. Unsere Checkliste. In der Mittagspause kochen essbar. Ja. Also, wenn ihr im Homeoffice seid, ja. In der Büroküche kochbar finde ich jetzt ein bisschen schwieriger. Allein, dass man diesen Fisch schon irgendwie mitbringen muss. Im Büro essbar, also dementsprechend nicht, weil ich finde, das schmeckt nur frisch zubereitet. Und gut skalierbar zwischen nur ich und einem Team. Also rein theoretisch würde es ein Team klappen. Aber aufgrund dessen, dass ich das mit dem Fisch in der Büroküche fertig machen und da würde ich sagen, das ist ein Homeoffice-Gericht.
Hätte ich jetzt auch, also ich finde auch schon normale Burger, also natürlich, du kannst auch für 20 Leute Burger machen, aber auch bei normalen Burgern hätte ich schon gesagt, das ist nicht unbedingt so Team, also kommt echt auf die Küche dann an, weil du brauchst ein bisschen Platz. Je nachdem, wie du es machst, wenn du jetzt die Patties, die Buns anrösten willst oder was, ne? Und je nachdem, wie viel Belag du hast, brauchst du halt echt Platz zum Belegen. Deshalb glaube ich, ist das eher ein Homeoffice-Gericht. Oder für den Feierabend.
Oder für den Feierabend. Naja, was mich mit dem Gericht mir so ein bisschen schwerfällt, also wenn ich so einen guten Seelachsfilet habe, den kann ich auch relativ schnell zubereiten, halt schön in der Pfanne, ein bisschen Mehl paniert und los geht's. Und den nochmal so zu hacken, das tut mir so ein bisschen in der Seele weh. Und deswegen, ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt immer, wenn ich Seelachsfilet da habe, ob ich da wirklich mir daraus einen Burger machen würde.
Ja, das auch. Aber generell, also ich finde, also ich für mich scheitert es ganz viel auch an der Küche einfach. Also es kommt natürlich auch an, was für eine geile Küche du in deinem Büro hast. Aber wenn du jetzt wirklich so eine Behelfs-Mini-Küche hast und dann fängst du an, da Fisch zu braten.
Ja, das kommt. Das
kann auch sein, dass du danach nicht mehr der liebste Team-Mitarbeiter bist.
Oder du wirst dauerhaft ins Homeoffice für's, also je nachdem.
Ich bin der Einzige in der Firma, wo es dann heißt, willst du nicht mal öfters Homeoffice machen? Genau. Vollkommen okay, oder? Genau. Ja, du musst ja nicht sein, Meetings machst du alles so, genau. Ja, ist egal, ja.
Genau. Also, von daher, ja.
Also, wenn ihr unbedingt sicher im Homeoffice, nein, so schlimm ist jetzt auch nicht, aber, ja. Gut, uiuiui, das war ein schnelles Kochen mit Sandra.
Dafür, dass ich nicht auf die Schnelle ein Rezept herzaubern musste, ne?
Ja, jetzt haben wir nicht diese, nach 4 Jahren habe ich die Phase erreicht, wo du unter Druck bist. Meine Geduld hat sich ausgezahlt.
Ja, ja, genau. Das war alles Teil des Plans. Ja, ja, keine Sorge. Ich weiß, dass ich mich wieder hier fokussieren muss und mich vorbereiten muss und beim nächsten Mal geht's hier wieder. Bam, bam, bam.
Ja, da geh doch spazieren. Genau.
Ich will aber hier nur sitzen.
Ich kann dir doch deinen Mantel holen.
Aber ich will hier nur sitzen und mit dir einen Podcast aufnehmen.
Vor allem möchtest du mit mir über Ramsch aus dem Modem sprechen und die neue, also nicht mehr hundertprozentig neue, aber doch immerhin ganz neue Java-Version.
Die sind wir so, die aktuelle.
23.
Genau.
Ja. Das heißt, für mich übrigens auch cool, habe ich gedacht. Gibt ja bald eine neue Node-Version.
Ja, es ist wieder ein Release rausgekommen, was aber jetzt 6 Monate aktuell bleibt. Und dann halt mit 24 wieder eine Long-Term-Version rauskommt. Und eigentlich ist die nicht so spannend. Das einzige Spannende ist halt, dass die Previews, was die Sprache angeht, halt weiter vorangeschritten ist. Also, die haben weiter dran an Feature gearbeitet, wie dass primitive Datentypen in Patterns, Instance Off und Switches halt unterstützt werden, aber das ist halt ein Preview, das kann man auch nicht nutzen. Dann Richtung Modulsystem haben sie weiter dran gearbeitet, dass das Importieren von Modulen halt einfacher wird in den nächsten Versionen. Und dass ich glaube, das wird an vielen Freude bereit in den nächsten Versionen, dass das dass ein Hello World in Java noch schmaler wird als bisher. Denn die werden halt die Main-Methoden für also für den Startpunkt brauche ich keinen Public Static Void mehr, sondern einfach reicht nur ein Void, auch kein String mehr. Das Ganze wird das entsprechend halt nett verkleinert. Ansonsten gibt's noch bei Libraries, aber auch alles in Preview. Also Classfile-API wird verbessert, die Vector-API wird verbessert, Streams werden verbessert, Structured Concurrency wird verbessert, aber das ist halt alles noch in Preview, von daher kann man jetzt in 23 sich das nur im Testprojekt halt anschauen. Was aber, ich glaube, das Feature schlechthin, was rausgekommen ist, ist bei den Tools. Denn ich kann da jetzt in JavaDoc nämlich Markdown benutzen. Ich glaube, das ist das Killer-Features aus meiner Sicht für 23. Und noch andere Sachen wie, die haben bei den Garbage Collector entsprechend optimiert. Das sind aber Sachen, die unter der Haube und eigentlich den normalen Entwickler das erstmal nicht so tangiert.
Jo. Da sage ich mir nur, Marty, welches Jahr haben wir? Oder war es Doc Brown, welches Jahr haben wir?
Ja. Naja, aber immer die, ich habe letztes Mal auch eine Diskussion gehört von wegen, wieso Golang Sachen drin hat, was Java nicht eine zusätzliche Tooling brauche. Da sage ich so, ja, gut, dass Golang jetzt keine 20 Jahre auf dem Puckel hat, sondern aus der Erfahrung von anderen Programmiersprachen halt lernen konnte. Also.
Ja. Ist das eigentlich jetzt mit der Main-Methode einfach nur Syntactic Sugar, dass du dann einfach Void Main schreibst und im Hintergrund wieder doch irgendwie eine Klasse?
Oh, das weiß ich nicht. Macht? Das habe ich mir nicht angeschaut.
Weil es hat ja alles, also haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Ich finde ja eigentlich ganz gut, dass das alles eine Bedeutung hat, was du da schreibst. Ja. Ne? Also es hat einen Grund, dass es public ist, dass Aesthetic, Void, Main und String Arcs ist. Also es ist nichts Überflüssiges, es ist nur beim ersten Mal schreiben halt, oder ich sag mal, die ersten paar Male kriegst du es nicht zusammen, ne?
Genau, also sag mal so, ich habe das damals, wo ich das gelernt habe, ich habe es einfach auswendig gelernt, ja, und einfach hingenommen, dass es so ist. Und ich weiß nicht, wie Leute heutzutage das Programmieren lernen, aber anscheinend ist es war das halt so wichtig für die Leute, dass es halt schmaler ist, den Einstieg zu vereinfachen, dass das jetzt gemacht wird. Aber ich kann dir leider nicht sagen, ob das nur, das müsste ich das müsste ich dir nachliefern.
Weil es impliziert ja, ne? Also jetzt spinne ich rum und ich lasse mich echt gerne korrigieren, das ist nämlich reines Unwissenheit, warum ich jetzt hier rede. Wenn ich eine Void-Main machen kann, dann könnte ich ja theoretisch auch andere Funktionen ohne Klassenkonstrukt in eine Datei schreiben und dann irgendwie aus meinem Code aufrufen. Warum geht das dann nicht?
Und das wird wahrscheinlich gehen, denn die haben ja in den letzten Versionen die J-Shell rausgebracht. Und da kannst du halt, wie du es von Groovy oder anderen Skriptsprachen gewohnt bist, halt so ein REPL halt schreiben. Und das kannst du mit Java mittlerweile halt auch machen. Vor J-Shell gab es ja die J-Bank, war so ähnliches von der Idee her. Und ich vermute mal, damit wird das Ganze auch nochmal vereinfacht.
Und kann also ich das dann auch, aber die Frage ist, also ist das auch, kann ich das auch meiner Spring Boot-Anwendung schreiben? Ich sage, ich habe jetzt eine einfache Funktion, eine Berechnung, die keine Abhängigkeiten auf irgendwelche Dependencies hat und ich will da keine Klasse drumrum packen, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Also
ja,
dabei müsste ja dann eigentlich auch da sein.
Ja, aber da muss ich passen.
Da weiß nee, ich. Nee, es ist auch einfach nur, also. Wenn es jemand weiß, gerne sagen.
Oder ansonsten will ich das mal nachrecherchieren.
Ansonsten, wir haben ja auch ein paar Java-Experten bei uns. Oder wir kennen ansonsten im Notfall auch jemanden, den wir fragen können.
Ja.
Und das würde mich nämlich irgendwie, weil ansonsten ist es für mich, wenn das nur so ein Marketing-Feature ist, so nach dem Motto, ja gut, wenn du jetzt wirklich nur Void Main schreibst, dann geht das. Ne? Am besten nur in der Main-Java, die muss im Root-Package sein. Also es ist anders, aber ne? Dann würde ich sagen, okay, wenn der so ein Schmuh da reinwickelt, dann ist es, glaube ich, vergeudete Lebensmühe. Also wenn, muss das auch irgendwie konsequent weitergetrieben werden. Vielleicht entwickle ich auch in letzter Zeit zu viel Kotlin. Kann auch sein, dass ich auf einmal so verrückte Ideen habe.
Aber bei dir in der JavaScript-Welt hat sich auch was getan.
Stimmt. Und das trifft mich genauso wie Java 23, wobei jetzt könnte ich es einsetzen. Deno haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Ist ja so eine Node-Alternative als Runtime. Und ich sag mal, als es rauskam, war es noch so, okay, dann hast du auch ein anderes Programmierparadigma, weil du eigentlich kein NPM mehr so richtig verwendest, sondern so eines der herausstellenden Merkmale neben, dass das alles sehr schnell ist und alles primär auf Webstandards jetzt war, Dependencies kannst du quasi direkt mit ihrem Qualifier importieren. Du sagst, ich will den Express-Server in Version schlag mich tot, dann schreibst du in deinem Code rein, ich importiere jetzt Express von Express at, keine Ahnung, Version 3, 4, 5, keine Ahnung. Und hast dann den Zugriff auf diese Dependency und die haben das alles für dich gemacht. Und was sie zusätzlich gemacht haben, waren so diese erweiterten Security-Themen, dass sie per Default verhindert haben, dass aufs Filesystem geschrieben wird. Netzwerk war eingeschränkt. Und das musstest du halt alles oder konntest du alles feingranular steuern. Das heißt, wenn deine Anwendung gar nicht auf die Festplatte schreiben soll, konntest du einfach verbieten, indem du es nicht erlaubt hast. Ne? Und das hat natürlich verhindert, dass wenn du irgendeine Dependency drin hast, die Schmu macht, dass sie der die fehlenden Berechtigungen hat und du dann entsprechend siehst, da klappt was nicht, wie erwartet. Und irgendwann noch während DNO1 sind sie gegangen, haben gesagt, ja, wir erlauben jetzt auch, dass ihr hier NPM-Package so ein bisschen verwendet. Da war da so eine Zwischenlösung. Und jetzt unterstützen sie sogar Package.json und alles. Du kannst also in der Theorie, ich habe es noch nicht ausprobiert, also reines Zitieren der Doku, aber ich habe ein bisschen mich reingelesen, in ein bestehendes Node-Projekt gehen und sagen einfach, okay, bei mir lokal lasse ich das jetzt mit DNO laufen. Und kann dann migrieren. Ne? Also du kannst mit bestehender Package.json und allem, was das NPM-Umfeld mitgeht, quasi mit DNO arbeiten. Und ja, hinzu kommt, dass sie jetzt auch eine LTS-Version haben, auch 6 Monate. Und dass sie auch Enterprise-Support anbieten. Und finde ich okay. Also wenn du sagst, okay, das ist jetzt, also Enterprise-Support kommt ja bei allen so ein bisschen dazu. Und ja, das ist so in a nutshell. Also es scheint so zu sein, in der Theorie, dass du quasi jetzt, wenn du dann deinem Daily-Business-Projekt doch lieber DNO einsetzen willst, dass du das kannst. Und das natürlich, sagen wir mal, das öffnet natürlich die Tür für Migration zu DNO hin. Wenn du sagst, okay, wir sind mit Node gar nicht so glücklich, aber das war uns zu kompliziert, alles zu migrieren, könntest du jetzt quasi dein Node-Projekt einfach mit DNO starten, lokal oder in deiner Testumgebung oder später auch auf dem Server, damit Erfahrung sammeln und dann schrittweise, ich sag mal, Dependency Management und alles umstellen auf DNO. DNO hat einen Linter noch mit drin, hat Testing mit drin, das heißt, du brauchst auch weniger externe Tools, die du sonst mit reinziehst. Klingt alles marketingmäßig ganz nett. Ich habe es bis jetzt noch nicht eingesetzt. Jetzt, wo ich weiß, dass ich es könnte, kann es mal sein, dass ich mal testweise gucke, wie sich das verhält, ob das Sinn macht in meinen Anwendungsfällen. Aber gerade haben wir ein Java-Backend. Im Frontend spielt die Node-Engine nicht so eine Rolle, weil du benutzt es ja eigentlich nur zum Kompilieren. Und Runtime ist ja dann der Browser. Mal gucken. Aber ich finde es einen spannenden Move und es macht das Produkt für mich erwachsener, weil ein Pfad da ist, der realistisch ist, um die Runtime auszutauschen. Wenn du sagst, nee, Node ist nicht das Richtige für mich, ich will auf DNO gehen. Zum Beispiel wegen den Security-Features.
Aber sie sagen schon, dass dieses Feature wirklich nur für Migrationspfade ist. Also da soll jetzt kein Schmu gemacht werden. Ich habe keine Lust, mich da jetzt da reinzuarbeiten. Bleibe bei der Package.json, will aber statt Node DNO benutzen.
Nee, du hast ja trotzdem schon Vorteile, ne? Also wenn DNO dir die Security-Features schon mal zusätzlich gibt.
Okay.
Ja, also du hast CryptoLib Crazy Frog 3.0 installiert, weil das willst du unbedingt haben, weil das macht für dich, damit kannst du 2 Zahlen addieren, ne? Total cool. Ja, und nebenbei schreibt das halt irgendwie, keine Ahnung wohin, oder macht irgendwelche Netzwerksachen, die du nicht willst, ne? Und dann hast du halt, sagen wir mal, mit einem DNO den Vorteil, dass das auffällt oder dass die Runtime, dass die Engine das gar nicht zulässt. Und von daher fände ich sogar valide, so mal zu starten. Und dann würde ich es persönlich sagen, ist es eine Teamentscheidung, was mehr Sinn macht. Ne? Also vielleicht ist es auch ganz gut, erstmal sich mit DNO vertraut zu machen, das Dependency Management hinten anzustellen und sagen, können wir immer noch migrieren. Ne? Mhm. Also fehlt mir jetzt ehrlicherweise die Erfahrung, okay, ne, weil ich auch das Problem gerade
nicht habe. Ja, genau. Aber mich würde eher interessieren, was sie halt in der Doku als favorisierten Weg halt. Aber gut.
Da müsste ich jetzt mal nachgucken. Eben hatte ich den Eindruck, dass der Node.js-Support eher so diese Einstiegsdroge ist.
Also okay.
Und das andere, es soll dahin gehen, ne? Aber ich finde, wie gesagt, ich kann mir das Szenario vorstellen. Du hast jetzt ein unerfahrenes Team, aber du willst vielleicht auch gerade deshalb die Engine wechseln, weil ein paar sagen, okay, ist besser. Und das löst vielleicht ein aktuelles oder ist performanter, keine Ahnung. Also Gründe kann es ja genug geben. Wenn ich jetzt dir sage, ach übrigens, jetzt gewöhn dich noch dran, jetzt machen wir das alles wieder anders, ne? Könnte Migration schwieriger machen, macht den Einstieg oder die, ne, schwieriger. Und so hast du halt Zeit, das Ganze schrittweise. Also finde ich jetzt minimal invasiver als, okay, jetzt musst du alles umändern, ne?
Ja gut, auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich ein Greenfield habe und dann das Tooling halt wechsle, dass ich dann vielleicht auch den privilegierten Weg des Tooling halt dann auch einsetze.
Ja, genau, aber
ja.
Ja. Jetzt aber sag mal, du hast deine alte Serveranwendung, die einfach
das
läuft.
Das ist was anderes, ne? das ist was anderes. Mir geht's genau, darum, mir geht's um ein Greenfield-Projekt.
Und genau, und vielleicht, also ich könnte mir einfach vorstellen, dass, also aus Produktsicht, die gesagt haben, nur Greenfield reicht uns nicht, weil dann kommen wir nicht an die interessanten Projekte dran, dann werden wir auch nicht wichtig genug im Unternehmen.
Das kann gut, das Argument verstehe ich an der Stelle, ja.
Ne? Also ist jetzt reine Spekulation meinerseits, weil ehrlicherweise, es findet bei mir nicht statt, weil ich dafür mache ich zu viel im Frontend und wenn ich Backend mache, bin ich eher gerade mit Kotlin unterwegs. Ja, ich schreibe gerade keinen Node-Server, ganz einfach. Wenn ich jetzt aber welche schreiben würde, also in meinem alten Projekt zum Beispiel, hätte ich jetzt gesagt, hätte ich morgen jetzt einen Branch aufgemacht. Was passiert, wenn ich hier mit denen was starte? Ne? Und mal geguckt. Und dann kannst du ja auch einfache Performance-Tests machen und alles, um zu sehen, wo die Reise hingeht. Ja. Grundsätzlich, wie gesagt, mich, also den Backend-Node-Entwickler Daniel, würdest du so kriegen.
Okay.
Ja. Und du willst Notifications senden.
Ja, und zwar ist mir das über Timeline gekommen. Es gibt wohl einen Dienst, was auf Open Software basiert, nämlich nennt sich Notify.shell. Und es geht halt darum, dass man dann Dienst halt sich registrieren kann, wo ich meine Anwendung halt Notifications halt pushe und die dann das halt dann auf meine Clients halt dann eine Meldung schickt. Relativ einfach. Es soll auch eine, es gibt nur diesen einen Anwendungsfall, es hat bietet eine REST-API an, da schicke ich eine Notification hin und der kümmert sich darum, der Dienst, dass es an meine Endgeräte halt verteilt wird.
Weil die sich da auf einer Library dann registrieren, auf irgendwas. Genau, ja. Ne? Genau, ja. Also, ich mag ja Tools, die eine Sache gut und richtig machen, ne?
Ich hätte jetzt keinen Anwendungsfall für mich, aber vielleicht andere Leute.
Ja, es scheint ja ein zu gehen, sonst hätten sie ja hoffentlich das Tool nicht entwickelt. Also so vom Scope her finde ich es cool. Ich frage mich halt, ob das noch ein Problem ist. Also ich weiß, dass das ganz früher mit iOS, mit Notifications ein bisschen Hickhack war, bis man die laufen hatte. Also ich rede jetzt wirklich von früher, ne? Ich weiß nicht, ob das so ein Problem ist, weil als ich zuletzt jetzt mit iOS rumgespielt habe, zumindest iOS jetzt alleine war das relativ einfach. Aber natürlich, wenn ich jetzt einen Java-Server habe und ich habe verschiedene Clients, nämlich meine iPhone-App, meine Android-App und dann noch irgendeinen Web-Client und die sollen sich alle drauf registrieren, ist wahrscheinlich so eine zentrale Lösung wiederum cool. Ja, weil ich glaube, die Cloud-Dienstleister bieten auch Ähnliches an.
Genau, ne? Also ich glaube, der Clou hier ist, dass sie halt fertige Apps für Android und Apple halt anbieten. Und die konfigurierst du halt auf deinen Dienst und du hast halt eine dedizierte REST-Schnittstelle, wo du dann deine Skripte, deine Applikation halt dann verstehen kannst. Das heißt, wenn du nur das Notification brauchst, dann musst du halt nicht nochmal eine eigene App schreiben oder sich dann mit den Sachen auseinandersetzen, was mit Android oder Apple spezifisch ist. Ich wüsste das gar nicht mal, wie ich das jetzt mal in Android oder Apple machen müsste. Und dann sagst du denn deinen Kunden oder hier installiert diese App, fertig.
Also es ist immer die gleiche App und die wird dann connected. Ja. Okay, das ist jetzt wieder so ein bisschen, ich frage mich, also gut, es kann natürlich den Use Case geben, wenn du wirklich sagst, eigentlich will ich nur diese Notifications raussenden und ich habe keinen anderen.
Zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, Home-Automatisierung hast, ja? Und dein Skript, dein Home-Automatisierungsskript eine Notifications schickt, dann könntest du entsprechend das dann abfangen.
Jetzt verstehe ich so langsam. Okay, das heißt, es ist wirklich nur, dass du diese App hast, wo du dich ja auch quasi auf mehrere Sachen registrieren könntest und andere können dir quasi oder Systeme können über REST dir dann Notification schicken. Und dann, ja klar, dann kannst du schön so eine Integration Home Assistant bauen oder egal, was du haben willst, ne? Oder deine Server.
Oder Minimal Value Product, ich will Notification haben, da brauche ich keine eigene App zu schreiben. Nimm das erstmal und wenn dann anfängt, dass ich das größer mache, dann kann ich immer noch umsteigen.
Mhm. Ja.
Also, wie gesagt, ich habe selber auch keinen Anwendungsfall dafür. Aber
okay, und du kannst es selber hosten, dann ist es kostenlos.
Genau. Oder du kaufst du bezahlst für den Cloud-Dienst.
Genau. Und das ist ja eigentlich ganz nett. Also für $5 im Monat. Ich weiß jetzt nicht, was im Free-Plan mit dabei ist, wie viele Nachrichten du das habe ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht gesehen.
Also im Free-Plan Ich weiß gar nicht, ob die einen Freeplan haben. Also auf die Schnelle finde ich den Freeplan auch nicht.
Ja, also es wird wahrscheinlich in irgendeiner Möglichkeit sein, weniger als 2500 Nachrichten am Tag. Also wenn du jetzt, ich sag mal, du hast jetzt deine Home Assistant Lösung da und du willst gewisse Notifications bekommen und willst nicht die Lösung von Home Assistant nutzen oder es ist irgendwas anderes, wo du Notifications dir selber senden willst, dann wirst du wahrscheinlich sogar kostenlos, vermute ich jetzt mal, weil ich aber nichts anderes auf der Webseite finde, auf die Schnelle.
Ja, aber wenn nicht, dann packst du halt so einen Docker-Container irgendwo, wo du sowieso was schon was laufen hast.
Und dann lässt das Ding erlauben. Ja, ja, genau. Ja. Wobei, wenn wir einen Docker-Container laufen lassen. Aber ja, also ich verstehe den, ja, spannend. Könnte ich mir schon Use Cases für vorstellen. Also gerade so in diesem kleineren Scope. Ich frage mich halt, wenn du wirklich sagst, ich verschicke 2500 Nachrichten am Tag, dann spricht das ja nicht dafür, dass es ein Nutzer ist. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass ein Mensch 2500 Notifications am Tag bekommt. Das heißt, ich habe schon Nutzer. Ja, dann ist die Frage, ob es dann sich schon selber lohnt, selber was aufzusetzen. Aber ja.
Ja. Aber du weißt ja, manchmal willst du mit dem Infrastrukturzeug nichts zu tun haben oder mit Betrieb. Dann ist es vielleicht manchmal günstiger, die 5 Euro oder die 5 Dollar im Monat irgendwo reinzuwerfen.
Ja. Vielleicht willst du auch, ich kann mir auch im privaten Bereich oder so Vereinsverein oder so, wenn da einer, ne, und ich will irgendwie Notifications rumsenden können. Keine Ahnung, welcher Use-Case.
Dass das Bier alle ist.
Ja, oder irgendwas anderes, was für relevant ist, ne? Und dann hast du 500 Mitglieder, dann sind da schon wieder weniger Notifications, die du schicken kannst am Tag, ne? Und dann zu sagen, okay, da zahlen wir jetzt 5 Euro im Monat für, ja, spannend, was es alles gibt. Aber es ist interessant, also auf jeden Fall gut.
Also bevor man eine eigene, also ich habe mittlerweile, wenn eine Idee kommt, google ich erstmal. Da ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass jemand das schon umgesetzt hat.
Also du kannst dir ja sehr viel auch kostenlos zusammenklicken.
Ja.
Und hast dann halt, ich sag mal, eine Infrastruktur, die für, sagen wir mal, den privaten Bereich
vollkommen ausreichend ist.
Ja, genau. Also das ist halt so Software as a Service-like. Ich überlege gerade, wie hieß das eine Ding? Da gab es auch so eine schöne Datenbanklösung, deren Name, ich hatte das jahrelang, wusste ich das, jetzt weiß ich es nicht mehr. Da hast du eine Postgres quasi mit allem drum und dran. Im Netz kannst du deine Datenbanken einrichten, ne? Die haben eine API für dich und dann kannst du da reinschreiben, rauslesen und hast auch ein paar Cloud-Funktionen und sowas und solche kleinen Sachen. Und ich sag mal, für die kleine Anwendung kannst du das alles kostenlos verwenden. Weil mir fällt der Name nicht mehr ein.
War es dieses Elephant SQL?
Nein, glaub nicht. Also Elephant SQL habe ich jetzt auch gerade durch schnelles aber ich finde es nicht. Sie haben sich nicht so gut Superbase war es. Ha!
Superbase?
Genau, das ist eine Firebase-Alternative.
Ah,
genau,
okay. Und
da kannst du hast du die Postgres-Datenbank, Authentifizierung, APIs, Cloud-Funktionen mit Subscription, Storage und so weiter und so fort. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, hast du kostenlos 50.000 monatlich aktive Nutzer, 500 Megabyte Datenbank, 5 Gigabyte Bandbreite, 1 Gigabyte Storage.
Ja gut, für den Heimgebrauch eigentlich ausreichend.
Also wenn du wirklich so eine kleine keine Ahnung was, irgendwas verwalten willst und du willst halt in eine Datenbank reinschreiben und ist eigentlich ganz nett so zur Anwendung.
Ja.
Also wenn man sowas braucht, da gibt's halt Tools. Und kann man halt mit arbeiten. Und ich glaube, du kannst auch eigentlich mit diesen Tools ganz gut arbeiten, musst dir halt irgendwie so einen Anti-Corruption-Layer reinziehen, dass du das Tool leicht austauschen kannst, dann kannst du später auf deine, keine Ahnung, AWS, Azure Cloud, Google Cloud wechseln und hast dieselben Funktionalitäten. Genau. Heute springen wir aber wild die Themen. Und das ist alles gar nicht mehr notwendig, wie ich gelesen habe, denn, Sandra, wir sind gerettet. Jira macht alles für uns jetzt.
Nein.
Bitte nicht. Doch, also es ist jetzt erstmal das wichtigste Feature. Also Jira hat keine Pflicht mehr, Issues anzulegen. Sie haben es jetzt gemacht, du kannst Issues umbenennen. Also wenn Issue dir als Begriff nicht gefallen hat, ist ein Kernfeature, laut Heise, kannst du das jetzt anders nennen. Ne? Vielleicht müssen wir auch von Meistertask jetzt doch zu Jira migrieren.
Oh nee, hör mal. Ich glaube, das vermittelt uns nicht mehr, wenn ich auf Jira jetzt umsteigen muss.
Nee, dann ist der Podcast schnell vorbei.
Genau. Also mit allen anderen Sachen komme ich klar. Aber nicht damit.
Aber sie haben willst du spazieren gehen? sie haben noch mehr gemacht. Sie haben jetzt eine Suche mit KI, wo du jetzt nicht nur in Jira suchen kannst, sondern auch über alle anderen möglichen Tools, also Figma, Slack und sowas wird da genannt, ne, dass du dann aus Jira alles finden kannst. Neue UI haben sie auch. Also das ist ja selbstverständlich. Da haben sie zugelegt und anscheinend, ja, ich kenne jetzt aber auch nur den Heise-Artikel, die ausgeholt, programmiert das Ding sogar für dich. Also wenn du da in dieser Atlassian-Welt dann so richtig reingeklebt drin bist, kann es wohl basierend auf deinen Issues, und alle Produktowner dieser Welt werden jetzt gerade Tränen in den Augen bekommen, Pull-Requests und Code-Änderungen für dich vorschlagen, ja? Das heißt, du brauchst diese Entwickler gar nicht mehr. Diese Blöden, die immer Fragen stellen oder irgendwas nicht machen wollen oder sagen, geht nicht. Ne? Du schreibst einfach dein Ticket, wie jetzt schon, ne? Machst du schön in ChatGPT und dann kopierst du das rein und dann macht Jira deinen Pull-Request und dein Feature wird fertig. Also, mega.
Also, mein Arbeitsplatz bis zu meiner Rente ist gesichert.
Ja, irgendwann willst du das nicht mehr die Bank, dann steigst du doch noch auf Cobol um. Ja. Aber ja, das ist jetzt, ja, ich sag mal, das Marketing-Sprech.
Mit Legacy lässt sich dann demnächst noch besser Geld verdienen.
Also ganz ehrlich, ich sehe ja manchmal Code von anderen Entwicklerinnen und Entwicklern und denke mir schon, oh Gott. Und wahrscheinlich gucken auch andere Menschen auf meinen Code und sagen, oh Gott, alles okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der beste Programmierer bin, Gott bewahre, ne? Aber das ist ja schon verwirrend. Und da ist ja jetzt auch schon merklich immer mehr KI drin, in diesem Code, der da entsteht. Wie geht denn das weiter? Also wenn du dann jetzt nur noch KI hast und die macht das alles so von alleine und basierend auf dieser Aufgabenbeschreibung, ja, wo du ja keinen dieser Entwickler mehr brauchst, also das sagt natürlich Atlassian nicht, aber wofür brauchst du die Person denn noch? Ich meine, du hast ja perfekte Storybeschreibungen.
Genau, deswegen funktioniert das auch nur so, dass man, ohne dass ich mit den PO nochmal reden muss, dass ich dann die Storys runtertippern kann, weil die so gut beschrieben sind.
Sandra, du verstehst das falsche Problem. Yeah. Bist du als Entwicklerin, das muss ich jetzt mal wirklich offen so sagen.
Ja,
ne?
Ich weiß.
Du gehst erstens nicht spazieren und dann verstehst du nicht, was da steht. Ja, es ist ja alles total klar und logisch, was da steht. Ne? Ja. Da kannst du ja mal nachdenken. Ne,
nee, dafür habe ich ja meine KI.
Ja, und die macht das ja jetzt. Deshalb streichen wir den schwachen Punkt Sandra oder Daniel jetzt aus diesem Prozess raus. Ne? Und die KI macht das für uns.
Ja, da können wir uns ein bisschen mehr entspannen. Ne?
Spazieren gehen, Illustrierte lesen. Ja.
Und ich wollte einfach nur hier sitzen und programmieren.
Ja, genau, das ist nicht mehr. Nein. Genau, die KI kommt dann da, willst du nicht spazieren gehen?
Du hast mal Zeit, hier mal was zu machen und ein bisschen zu entspannen.
Ja, genau, mach doch was dir Spaß macht. Ich programmiere gerne. Ach, wir hätten den umschreiben sollen, naja. Und jetzt gibt's ja manchmal so, dass du doch noch diese nervigen anderen Mitarbeiter brauchst. Aber sie haben jetzt auch ein Tool, das heißt Fokus, und da ist jetzt dieser Schwerpunkt drauf, dass die Manager sehen können, was so passiert. Ja. Und dann werden auch wieder schöne KI-Zusammenfassungen über sobald sich irgendwas ändert, gemacht. Also da stand es sogar, ich zitiere, es bietet eine zentrale Anlaufstelle, um Ziele, Projekte und Teams im Blick zu behalten. Praktischerweise bekommen Nutzer Teams oder Slack-Alerts und KI-Zusammenfassungen, sobald sich etwas ändert oder Mitarbeiter angespornt werden wollen. Ja, also wenn du da sitzt, ne, dann kommt und sagt, Sandra, Motivation, du willst auch motiviert werden.
Okay, ich hab, wir haben aber da schon Logikfehler, ne? Wenn ich durch eine KI ersetzt werde, da muss ich doch noch nicht mehr überwacht und motiviert werden.
Doch.
Weil ich existiere dann nicht mehr.
Ja, doch. Du sitzt ja da und du bist ja noch 3 Monate da, bis du raus bist.
Und in der Zeit muss ich noch motiviert werden, ja?
Die KI sagt, ich habe die ganzen Koordinierungsarbeit jetzt gemacht für Sandra, die sitzt rum, ist demotiviert. Du musst die motivieren.
Genau, dann kommt der Manager und sagt mir, Sandra, geh mal spazieren.
Ja, dann ist der Sketch Realität. Also dann.
Genau.
Oder liest auch mal illustriert. Ja, diese CT, das brauchst du alles gar nicht mehr. Das macht die KI. Ja,
ja, genau.
Also, ihr seht, das ist so eine Frage der Zeit, bis das alles da ist und ausgerollt wird und dann.
Ja, mega. Also, ja. Ich mache mir meinen Arbeitsplatz keine Sorgen.
Vielleicht ist es unser Hochmut vor dem
ja,
Fall.
Ja, ja, ist auch okay, ist okay. Dann, also ich hab auch einen Plan B. Wenn es mit der IT nicht wird, dann mache ich mein Juli-Diplom und dann geht's ab.
Schick mir bitte mal den Link, nur um sicher zu gehen. Also ich,
ja, kommt in die Shownotes.
Statt der nächsten Cloud-Zertifizierung vielleicht doch mal was Nachhaltiges. Oder was mit Holz oder irgendwie sowas. Oder ich mache selber irgendwie.
Ohne Scheiß. Also ich hab mal gesagt, auch wenn es mit der IT nicht wird, dann mache ich so vielleicht so eine Kaffeebude am Nürburgring auf.
Ja.
Ich glaube, das geht immer. Machst du Käffchen, ja. Jeden Tag verkaufst du Kuchen, quatsch mit den Leuten.
Und irgendwann, nach so 2-3 Jahren, kommt so ein Auto vorgefahren, da ist ein Mensch mit einem Koffer mit viel Geld drin und sagt, Sandra, du musst jetzt zurückkommen, wir brauchen dich.
Wie so einen schlechten Agentenfilm, ne?
Ja, genau, weißt du, so, oder wie John Wick, weißt du, das ist so.
Das allerletzte Mal. Aber hier ist.
Sie hat das die Produktivsystem deployed. Nur mit einem Bleistift.
Das war Sandra Pasig 1.
Ganz genau. Genau. Ja. Jetzt habe ich wieder Bock, den Film zu gucken. Aber ja. Ja, also das ist, sagen wir mal, es geht auf unser Ende zu. Ich meine, jeder, der die Atlassian-Produkte kennt, weiß, wie toll das ist. Ja, bei uns, wir ärgern uns momentan nur noch mit Salesforce rum und Slack. Das ist auch.
Sag mal so, aber apropos Jira, ich bin im Dezember auf dem Meetup, ist echt ins Fettnäpfchen getreten, weil ich wusste nicht, dass ich mit einem Jira-Administrator mich unterhalte.
Oh weh.
Und da meinte ich so, naja, ich habe so den Eindruck, dass in der IT die Software-Teams versuchen immer auf andere Systeme umzusteigen. Und dann, und ich hat mich gewundert, was er sich so getriggert fühlt. Und dann stellte sich heraus, dass er Jira, und dann fing er an, ja, die Welt besteht nicht nur aus Software-Teams, sondern auch über große Unternehmen, die Support-Leistungen brauchen und Ticketsysteme. Ich so, okay, gut. Sorry. Ich kann nur in meiner kleinen Welt der Softwareentwicklung sprechen. Ja, da hat sich jemand auf den Schlips getreten gefühlt.
Ja, was soll man da sagen?
Ja, was.
Die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, ich habe ihn auch gesagt, also es soll sich, hat er vollkommen recht, es gibt noch andere Unternehmen, nicht nur IT-Unternehmen und Softwareentwicklungsteams. Und da soll er sich keine Sorge um seinen Job machen. Ja, aber das ist aber auch so speziell für Jira-Administrator, oder?
Wer weiß, wie manche Menschen auf Abwege gekommen sind, ne? Wollen wir jetzt nicht.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber gut.
Aber wenn es Spaß macht, ist ja auch, also ich kenne ja auch Leute, die da gerne mit den Produkten arbeiten, also da kann man, ist ja sicherlich auch ein Ökosystem, was irgendwie Spaß macht. Ja, wenn es Spaß macht, dann, ja.
Warum nicht? Jeder Jack ist anders, sage ich dazu.
Ich wüsste gerne, ob Jira jetzt selber von Jira entwickelt wird. Ja, das wäre ja nur konsequent, oder? Also so wie du irgendwann deinen Compiler in deiner eigenen Programmiersprache schreibst, müsste Jira sich ja dann auch irgendwann selber schreiben.
Aber gibt es, ja gut, vielleicht ein C oder Rust oder sowas. Nee, aber der Java-Compiler, ich glaube, der hat noch viel C-Anteil.
Ja, aber bei vielen anderen Sprachen ist ja immer dieses große O. Der ist jetzt auch in, also der Rust-Compiler ist, glaube ich, auch in Rust geschrieben.
Das
würde ich jetzt behaupten. Ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, korrigiert mich. Feiert mich, wenn ich recht habe, wenn ich Unrecht habe, @ Sandra Pasig.
Na, ich guck mal gerade nach.
Live googeln, jetzt ja, mit Ready for Real, weil wir sitzen ja jetzt und genau. Noch, Jira schreibt gerade das Skript für den Podcast, ja.
Oh. Ja, du hast recht.
Gott sei Dank. Aber ja, sorry, dann kann Jira doch quasi wie so ein eigener Compiler sich selber schreiben.
Aber das ist wohl die erste Programmiersprache, dessen Compiler in derselben Sprache geschrieben ist.
Ach so, okay. Dann Jira, es kann ja immer noch das erste Tool sein, das was
ja.
Ich sehe nur Vorteile.
Das ist doch abgefahren.
Ich finde die Idee cool. Ja, also ihr habt es hier zuerst gehört, ne? Wenn das jetzt in einem Jahr vorgeschlagen wird auf irgendeiner Atlassian-Konferenz, die Anwälte sind informiert. Ja. Was sollen wir machen, wenn das mit den Paulaner-Millionen nichts wird? Dann
ja, ich weiß, ich, genau, ich wo. Man muss ja neue Felder erschließen. Er war interessant. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass. Okay, gut. Ja. Okay, der erste Compiler von Rust war in OCaml geschrieben. Und dann haben sie irgendwann mal einen neuen Compiler geschrieben und der war in Rust geschrieben.
Ja. Spricht ja auch nichts dagegen. Also du kannst ja wahrscheinlich auch in Java einen Java-Compiler schreiben. Ob das jetzt das Richtige ist oder ob es vielleicht dann doch performance-technisch bessere Lösungen gibt, kann alles sein, aber ich glaube, was spricht dagegen?
So, und was ist aber viel, viel... Was ist das denn? Okay.
Übrigens, Sandra, wir sind hier noch im Podcast.
Sei live dabei, wie Sandra in ein Rabbit Hole reinfällt.
Genau, das machst du aber jetzt schön nach.
Genau.
Denn jetzt brauche ich dich.
Ja.
Denn wir kommen zu den Themen.
Du hast mal eine volle Aufmerksamkeit.
Genau.
Ich bin zurück vom Spazierengehen.
Sehr schön. Setz dich hin, lies eine Illustrierte, ja.
Entspann dich,
ja. Genau, wir sind bei den Themen und wir haben gesagt, wir wollen mal über Scrum reden. Und wir haben uns gedacht, wir machen so eine mehrteilige Serie. Wenn es euch gefällt, sagt uns. Wenn nicht, könnt ihr es schnell beenden, indem ihr es uns auch sagt. Ne?
Ihr skippt die Themen demnächst.
Nein. Sagt uns lieber Bescheid, gebt uns Feedback. Dann müssen wir auch nicht drüber reden. Dann finden wir andere Themen. Und wir haben gesagt, wir wollen über Scrum reden und wir gehen erstmal durch die Rollen, die es im Scrum gibt. Am Ende sprechen wir so ein bisschen, wie ist Scrum in der Theorie gemeint, was ist Praxis und wo liegt der Wahnsinn, was ist gut, was ist schlecht. Und wir wollten anfangen mit dem Product Owner und ich wollte gleich mal meinen Hot Take raushauen, damit wir hier gleich auf Betriebstemperatur sind.
Nee, stopp. Du hast einen Teaser vergessen.
Ich habe das Thema eben kurz vorbereitet, als wir noch im Vorgespräch waren, wie soll ich einen Teaser vorbereitet haben hier. Ja?
Also du hast zumindest die erste Karte schon erledigt. Welches Thema besprechen wir heute?
Check. Oh Gott sei Dank. Ich muss mal gucken, welche. Was wollen wir denn noch alles machen?
Jeweils drei Fragen, die wir heute damit den anderen beantworten wollen.
Was ist der PO? Wofür ist der PO? Und wie viele PO?
Guck mal.
Ich frage mich nur gerade, jetzt haben wir jeweils drei Fragen. Ach so, stimmt, das ist der Titel. Ach, jetzt verstehe ich mein eigenes System wieder im Board. Ja, also ihr merkt ja schon, die Sandra ist launig, ne? Die ist schon die ganze Zeit hier, die ist heiß auf das Thema. Naja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich komplett raus. Wir wollen über den PO sprechen und ich fange mal mit einem Hot Take an, damit wir auf Betriebstemperatur sind. Und ich würde auch gleichzeitig vorschlagen, wir machen hier klare Kante, ohne It Depends. Ne? Also wir fangen jetzt hier
an. Ja, so wie immer. Das ist ja die Ready for Review-Regel seit paar Folgen.
Seit ein paar Folgen, die wir auch schon mal gebrochen haben. Ne? Und meine das klare Kante ist, ich breche immer die Regeln. Wenn ich sie aufstelle, darf ich sie. Meine klare Kante ist, und ich meine das gar nicht irgendwie ironisch oder so, sondern ich glaube wirklich, dass ein guter PO derjenige ist, der gar nicht so viel macht. Ja, also je mehr ein PO macht, desto größer ist die Gefahr, dass es für das Projektteam schlecht ist.
So, jetzt musst du aber definieren, was ist für dich zu viel machen?
Also ich definiere mal, was macht ein PO? Also ne, PO ist dafür da, um zu sagen, welche Themen im Team bearbeitet werden. Ja, also er bringt eigentlich Probleme rein oder Vorschläge oder Themen, die bearbeitet werden müssen. Ja, sagen wir mal Themen, die bearbeitet werden müssen. Das kann ein Bug sein, das kann auch ein neues Feature sein oder eine Veränderung von dem Feature, weil wir was gelernt haben. Und dieses Thema stellt er normalerweise dem Team vor. Das hat er normalerweise mit anderen besprochen. Das heißt, er hat vorher schon irgendwie Feedback von Stakeholdern und so bekommen und weiß, warum dieses Thema, wie wichtig das ist. Hängt dann ein Business Value dran? Ist das ein technisches Problem? Ne? Also er kann über das Thema eigentlich so ein bisschen den Kontext geben. Und dieses Thema bringt er ins Team. Und das Team hat die Aufgabe, das Thema so aufzubereiten, dass sie in einem ihrer zukünftigen Entwicklungsiterationen aus diesem Thema eine Lösung für dieses Thema finden. Ja, das Einfachste ist, ich habe hier einen Bug, keiner kann sich einloggen, ja. Dann ist das vielleicht alles ein bisschen schneller, weil du einen Bug nur hast und dann brauchst du vielleicht kein Refinement und so weiter und so fort. Wollen wir gar nicht so tief ins Detail gehen. Vielleicht hast du aber auch so, hey, ich habe das Problem, dass ich gewisse Nutzer gewisse Informationen darstellen möchte und das ist mit dem aktuellen Datenstand, den wir haben, gar nicht möglich so richtig oder wir wissen noch nicht wie. Aber ich würde gerne diese Nutzer ansprechen, damit die mehr Illustrierte lesen. Und meiner Meinung nach ist der gute PO derjenige, der dieses Problem mit der Ergründung, warum das wichtig ist, der das dem Team erklären kann, ins Team geht. Und das Team ist in dem Fall ja das Scrum-Team, wo vielleicht jemand da ist, der, je nachdem, was du für eine Anwendung machst, UX, UI macht, ne, jemand, der das Ganze umsetzt und so weiter und so fort. Gibt es verschiedenste Rollen, das hängt, wie gesagt, sehr vom Produkt ab. Und das Team überlegt dann auch mit der Hilfe von dem PO, wie setzen wir das um? Daraus fließt normalerweise dann eine Story oder mehrere oder ein Epic, also es fließt Arbeit, Arbeitspakete. Und das nächste, was der PO macht, ist zu sagen, wie wichtig ist was? Ist das mit den Illustrierten jetzt wichtiger oder das mit dem Spazierengehen? Ne? Und priorisiert das entsprechend. Auch wieder als in Rücksprache, weil er vielleicht vom Team schon gehört hat, Spazierengehen ist eigentlich relativ schnell und einfach gemacht, Illustrierten ist schwieriger. Ja, oder braucht mehr Zeit oder dafür müssen wir vorher die Druckerei implementiert haben. Keine Ahnung. Ne? Also es gibt eine Art von Gewichtung und ich hoffe, diejenigen, die sich mit Scrum auskennen, merken schon, dass ich gewisse Begriffe hier meide wie der Teufel aus Weihwasser. Und ich hoffe, die anderen kommen dann nachfragen. Aber ne, man sagt, okay, dieses Paket Arbeit hat diesen Preis oder kostet diese Zeit. Ne? Und ich meine, Zeit ist ja auch wieder irgendwie ein Preis und bringt uns diesen Gewinn. Und basierend darauf kann er sagen, das ist das Wichtigste, das kommt danach, dann kommt das. Und das gibt er dem Team, damit das entwickeln kann. Und am Ende nimmt das ab. Und auch das kann man wiederum diskutieren, ob er das überhaupt abnehmen muss. Ne? Aber oder so würde anders, ich jetzt ja. mal, jetzt würde ich, so würde ich mal sehr abstrakt den PO machen. Also in einfachen Worten, er bringt Themen rein, er weiß, wie wichtig die sind und er priorisiert die Themen in der Entwicklung.
So, ich war die ganze Zeit am Überlegen, ob ich ein Beispiel aus der Realität habe, wo das halt anders war. Und wenn ich jetzt so meine POs anschaue der letzten 10 Jahre, waren die besten POs, die eigentlich nur moderiert haben. Die gesagt haben, dass, wie Daniel sagte, Themen reingebracht haben und dass wir halt für die Facharbeit, für die Fachlichkeit eigene Leute im Team hatten, Business Analysten. Und wo dann die Entwickler mit den Business Analysten entsprechend zusammen dann die Lösung ausgearbeitet haben. Und man hat am Ende nur das Review halt gezeigt, dass das halt fertig war, aber abgenommen wurde eigentlich das Feature dann von der Fachlichkeit, nämlich den Business Analysten. Oder hat dann einen anderen Namen gehabt. Und der PO war halt derjenige, der halt Sachen koordiniert hat. Ich brauchte den PO eigentlich nur für Projektionsgeschichten.
Genau, also manchmal, also ich sag mal so, wenn der PO mehr kann, also mehr anbieten kann,
das ist aber
kann das hilfreich sein.
Ne? Das ist nicht immer hilfreich. Also
Nee, lass mich mal bitte gerade zu Ende erklären. Also ich sag nicht, also ich fange mal mit dem Positiven an. Wenn der PO hat einen Entwicklungshintergrund. Ja, sagen wir mal, er hat einen Hintergrund. Und du hast deine Implementierungsidee und bist dir nicht hundertprozentig sicher, ob das alles mit den fachlichen Anforderungen matcht. Und du kannst mit ihm darüber sprechen und er kann dir das Feedback geben, ja, das passt. Ne? Oder vielleicht brauchst du noch so und sowas. Also, dass du im Rahmen eines Gesprächs, weil du zusammen im Büro bist, darüber sprechen kannst, dann sehe ich das als Vorteil. Wenn der PO einen Entwicklungshintergrund hat und sagt, übrigens Sandra, hier ist schon mal dein Datenbankschema, das nimmst du bitte. Das ist Akzeptanzkriterium 1. Dann ist es ein PO, der zu viel macht, also ein schlechter PO nach meiner Definition. Ja. Oder wenn der PO sagt, ja, UI kann ich auch, ich will da das Zahnrädchen haben und dann muss das und das passieren, wenn man da draufklickt. Ja, und im Hintergrund wieder bitte mein Datenbankschema verwenden. Dann hast du wiederum ein Problem, weil dann der PO wieder in Themen unterwegs ist, wo er nicht per Definition der Experte ist. Ne? Aber auch bei Designfragen. Er kann ja mit einem UX-Experten oder einem Designer dem Feedback geben und gegenchecken oder ein Realitätscheck sein, passt das von meiner Seite? Ist mein Thema gelöst, wenn wir dieses Design nehmen? Dann ist er gut. Ne? Also so würde ich das jetzt mal thematisieren. Und ich kenne wenige POs, die das so machen. Das ist halt das Problem. Ja.
Also ich hätte auch mal, also ich würde sagen, es können auch POs sein, die von der Fachlichkeit Ahnung haben. Das hat auch schon mal geholfen, halt auch mit einem PO zu pairen. Also das hieß, wir mussten halt einen Prozess halt implementieren. Und die der Prozess bestand schon, aber da war die Frage, wo war ein Fehler? Das heißt, man hat mit dem halt, der hat mir erklärt, wie der Prozess aussehen soll. Ich habe mir das im Code angeschaut, habe ihm gesagt, so ist es im Code implementiert. Was ist, wie kommen wir am besten deine Idealvorstellung hin? Der hat dann wurde gebrainstormt, ich habe das implementiert und dann den Feedback gegeben, wie das dann, welche Auswirkungen das hat. Also es ist auch hilfreich, wenn der PO von der Fachlichkeit Ahnung hat. Meine Erfahrung habe ich mit POs am schlechtesten gemacht, wenn sie einen Entwicklerhintergrund haben. Weil die eigentlich wollen immer entwickeln. Da frage ich mich, warum sie PO geworden sind. Da hätten sie aber gut, wahrscheinlich hat das mit einem Geldbetrag zusammengehangen, weil warum auch immer manchmal der PO höher angesehen wird in der Karriereleiter als Entwickler. Also ich glaube, wir machen das jetzt nicht auf, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und deswegen bin ich jetzt aus meiner Erfahrung, wenn ein PO Entwicklerhintergrund hat, da tue ich mir manchmal schwer, weil die dann immer versuchen, mal einen reinzureden.
Das kommt aber immer drauf an, wie die Leute ihre, also das hast du auch bei Entwicklerinnen und Entwicklern, je nachdem, da gibt's auch manche Presets, sage ich jetzt mal, da wird's schwieriger normalerweise mit und da gibt's auch immer die Ausnahme, die dann doch anders ist, ne? Ich wollte noch eine Sache von meiner Definition korrigieren. Der ist auch nicht mal, der PO ist nicht mal derjenige, der zwingend die Themen reinbringen muss. Weil du als Entwicklerin kannst ja auch sagen, ich habe hier einen Bug. Oder ich muss hier eine technische Migration durchführen aus dem und dem Grund. Ja. Und auch dann ist der PO vielleicht ein Ansprechpartner, weil er das Thema einmal verstehen will. Ne? Und dann wird im Team der Business Value und alles besprochen. Oder er hängt ihn selber dran. Das ist jetzt wieder die Frage, wie das Setup da ist, weil manchmal ist der Business Analyst da mit drin. Ne? Aber das kann ja, jeder im Team kann ja sagen, hier ist etwas, was getan werden muss, hier ist ein Thema, über das wir sprechen müssen und das muss in Arbeit wahrscheinlich umgewandelt werden.
Ja, und dann fängt auch oft die Schwierigkeit halt an, was auch viele Techies halt nicht verstehen. Wenn ich was sehe, dass ich was verbessern muss auf rein technischen oder so reines Refactoring, das ist nach außen hin, ist es keine Veränderung, hat aber Auswirkungen halt für die Zukunft der Software. Dann muss ich in der Lage sein, das dem PO zu erklären, wenn das kein Techie ist.
Und oh, jetzt machst du ja ein Thema auf, wo sofort bei mir alle Alarmglocken angehen. Du kennst meine Meinung.
Ja, ich weiß deine Meinung, aber ich kenne deine Meinung. Die Realität, die ich halt kennengelernt habe, sieht halt anders aus. Und ich kann gegen diese Realität halt ankämpfen oder ich stelle mich der Realität. Ich habe mich entschieden, mich der Realität halt zu stellen. Und ich habe mir halt angewöhnt, den Leuten, die Geld ausgeben für die Entwicklung, zu erklären, warum sie das tun sollen. Und ich bin der Meinung, das ist auch ihr gutes Recht.
Also ich meine, ich sage ja nichts gegen Refactorings. Ich sage nur, dass ich das versuchen würde, immer mit Business Value zu kombinieren.
Das
weil wenn es einfach
gesagt.
Ist,
ich hab's nicht,
ja genau, also das ist genau, ja. Aber wie gesagt, deshalb würde ich sagen, deshalb bin ich ja ein sehr sehr großer Gegner von diesen technischen Tickets, weil dann würde ich eher überlegen, kann man das mit einer fachlichen Verbesserung verbinden. Wenn das nicht geht, dann stelle ich mich auch der Realität, dann geht's halt nicht. Ne? Ich finde nur, der Default auf, nee, wir brauchen hier einen Bug, ein technisches Ticket, das ist der Fehler, das Richtige ist im Team und dann hast du wieder einen guten PO, der vielleicht sagt, sag mal, Sandra, ich verstehe das hier, diese Berechnung ist gerade doof, aber ich habe hier in der Pipeline Anfang nächsten Monat, dass wir dieses Feature sowieso noch aufbohren, sollen wir das dann nicht dann mitmachen? Ne? Und dann berücksichtigen wir, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass zum Thema gehört, dass da eventuell noch technische Themen mit dabei verbunden sind. Und schwupps, ja, und ich mach's wieder sehr abstrakt, hab ich mein fachliches Thema, weil das Thema wird überarbeitet, diese, keine Ahnung, die Liste der Illustrierten. Und du kannst dein Datenbankschema dahinter ändern und die Migration, keine Ahnung, wohin machen, ne? Und das alles performanter und besser und zukunftssicherer machen. Ja, ist besser, als wenn jemand so sagt, ach, jetzt habe ich hier Freitagnachmittag noch Zeit. Ich mache jetzt nochmal den 500 Dateien Pull Request auf, ich habe es refactored.
Ja. Ne?
Und
nichtsdestotrotz,
aber es ist, wie gesagt, die Realität ist immer, ja.
Die Realität und viele Techies stellen sich die Realität nicht und lassen es halt bei und da sage ich, Leute, das sind die Leute, die uns Kohle geben, damit wir jeden Tag hier arbeiten können. Also müssen wir denen auch erklären, warum wir gewisse Sachen tun wollen.
Genau.
Und das ist, Das ist halt Kapitalismus. So funktioniert die Welt halt.
Das ist wahr. Was ich noch sagen muss, ist, dass ich denke, dass der Titel Product Owner sehr, sehr schlecht gewählt ist. Denn in den meisten Fällen oder Firmen, in denen ich unterwegs gewesen bin, war das nie der Owner des Products.
Nee, das
der
war Owner ein Produktmanager.
Ja, genau. Und das Problem ist, diese Begriffe werden dann alle wild durcheinander gebracht. Ja, dann sagt der Product Manager, ich bin aber kein Product Owner, ich bin hier nur Manager. Ich muss gar nicht die PO-Sachen machen. Der PO ist aber eigentlich auch kein PO, weil im Endeffekt gibt es irgendjemanden, der die Party wirklich bezahlt und der am Ende sagt, das ist jetzt aber wichtig. Ne? Und das sollte man auch bei ein bisschen berücksichtigen. Also ich würde den Titel in Anführungszeichen setzen. Vielleicht der Product Owner für den Scope, den das Team arbeitet. Ja? Der am ehesten Product Ownende. Ja? Das ist vielleicht nochmal so eine Thematik. Aber ich glaube, da, wenn wir nächste Folge über Scrum Master sprechen, ist auch wieder, kann man auch gleich sagen, das sollte man in Anführungszeichen setzen. Der Titel ist vielleicht auch nicht ganz ideal gewählt. Genau, aber da sind wir uns ja eigentlich relativ einig, was der PO macht. Ne? Und wir kennen die Negativbeispiele. Also es ist Micromanagement, ne? Man kann auch dieses ganze, ich sag mal, Estimates, nenne ich es jetzt mal allgemein, also diese Schätzungen, wie lange braucht denn diese Arbeit? Ich glaube, die Frage ist schon falsch formuliert, ne? Also, wie groß ist diese Arbeit? Da kann man auch sehr viel falsch machen. Aber das geht dann auch schon wieder ins Thema vom Scrum Master, der auch irgendwie manchmal so das natürliche Gegengewicht in einem guten Team zum PO ist, um zu gucken, wie machen wir diesen Prozess, den wir machen, planbar? Und vermeiden gleichzeitig, dass da irgendjemand sagt, ja, das Ticket dauert 3 Stunden und 12 Minuten und ich brauche noch eine 5 Minuten Kaffeepause. Ach, übrigens, also Deployment dauert 6 Stunden, also eigentlich, ne?
Ja, oder meine Lieblingsfrage, wann ist das Ticket eigentlich fertig?
Ja, sieht man im Board.
Ja.
Ne? Also ich finde ja die Frage, es gibt hier zwei alle Fragen. Es gibt dieses täglich, wann ist fertig? Wenn man jetzt sagt, hey Sandro, das Thema ist mir voll wichtig und ich würde es gerne dann und dann präsentieren, wie siehst du denn die Chance, dann ist wieder was anderes, ne? Aber dieses Micromanagement, wann ist fertig, bringt nicht so viel, weil das Team hat sich ja nicht darauf committed, Story 1 am ersten Tag zu schaffen, sondern das Team committet sich normalerweise drauf, innerhalb von Zeitraum X Arbeitspensum Y abzuliefern, ne?
Ja, und manchmal verschätzt man sich halt, ne? Dann sieht das halt nach etwas Einfachem aus und dann geht man ins Rabbit Hole rein und dann da ist es halt ein kompliziertes Höhlensystem, wo man dann gefangen ist und dann artet das halt entsprechend aus. Ich hatte auch schon mal eine Diskussion gehabt, wo dann der Product Owner meinte zu mir, Sandra, es wäre doch schön, wenn so ein Ticket von mal links nach rechts wandern würde. Und da habe ich gesagt, ich kann gerne die ein leeres Ticket dranhängen und dieses jeden Tag von links nach rechts verschieben. Nur damit du deinen inneren Monk befriedigt hast. Aber davon wird dieses Ticket, wo ich dran arbeite, nicht schneller fertig.
Also das ist dann auch wieder Dev-Team, ne? Wo man auch sagen muss, okay, wenn ein Team ein Ticket so lange braucht, woran liegt das eigentlich? Ne? Also das hat ja auch verschiedene Gründe. Was wichtig ist, was auch viele POs nicht verstehen, ist dieses Board, in dem man arbeitet. Ne, ich sag mal, diese Vereinbarung, welche Arbeit jetzt in dem nächsten Zeitraum geschafft wird, das ist nicht unter Herrschaft des Product Owners. Es ist nicht so, dass ein Product Owner das ändern kann. Weil es ist so, der Product Owner schlägt irgendwann am Anfang von so einem Sprint, ne, also von dieser, sagen wir mal, 2 Wochen oder x Wochen Zeitraum vor, das würde ich gerne in den nächsten 2 Wochen schaffen mit euch. Da schließt ihn übrigens mit ein, ne? Also ist ja Teil des Teams. Und das Team sagt dann irgendwann, ja, schaffen wir. Dann darf der PO das nicht einfach ändern, ne? Und nicht aber den Scope ändern. Sondern das geht eigentlich nur nach Verhandlungen und Abstimmungen mit dem Team, dass man sagt, okay, hey, das da ist auf einmal sehr, sehr wichtig geworden. Oder hey, hier sind 5 Bugs drin und wir haben die Policy, dass Bugs sofort schnell wie möglich behoben werden. Das heißt, der Scope ändert sich. Das heißt, wir haben jetzt einen anderen Zustand. Was machen wir mit dem Umfang des Sprints?
Ja gut, was ich auch gesehen habe, was für mich total auch in Ordnung war, aber das war eher so Scrum-Bahn-mäßig. Tickets, die noch nicht in Bearbeitung sind, können nochmal in der Priorität vertauscht werden.
Das finde ich vollkommen valide. Also die Priorität vertauschen finde ich okay, aber den Score, also ein Ticket mit reinnehmen, das vorher nicht besprochen.
Wir hatten zwar Sprints, aber die waren halt vom Scope her nicht fest. Und dann haben wir gesagt, Tickets, wir hatten auch Refinement gehabt, die Tickets wurden auch vorher besprochen. Und wenn dann halt die Priorität sich geändert hat, dann die vielleicht mal in diesen Sprint jetzt nicht drin waren, das war bei uns egal gewesen, weil wir gesagt haben, solange die Tickets nicht in Bearbeitung sind, kann das gerne nochmal rausfliegen, reinfliegen. Aber wir hatten halt keinen Scope für den Sprint gehabt.
Das die ja gut, Sprint, dann hat der halt keinen Scrum gemacht.
Genau, so sage ich ja. Wir haben eher einen Scrum-Bahn gemacht, dass wir zwar die Scrum-Rituale gehabt haben, weil sie einem geholfen haben. Also wir haben auch keine richtige Sprintplanung gehabt, sondern wir hatten halt ein Refinement gehabt, wo dann auch wo die Tickets besprochen worden sind und eine grobe Priorisierung gesetzt worden ist. Und dann haben wir gesagt dem PO, änder das, die Reihenfolge, wenn das für dich okay ist. Oder für dich notwendig ist, aber solange die Tickets, solange die Tickets nicht in Bearbeitung sind. Und die mussten halt vorher mit uns besprochen, also wenn halt besprochen. Und dann ist es vollkommen in Ordnung. Ja, das ist ja,
jetzt. Ich würde jetzt aber gerade mal wirklich kurz dazwischen grätschen.
Ja.
Das ist halt kein Scrum, ne? Und wir sprechen gerade über Scrum und dann würde ich sagen, das ist halt.
Deswegen habe ich gesagt, das war eine Abwandlung vom Scrum. Wir hatten zwar die Rituale gehabt, weil die einem geholfen haben und das ist vollkommen valide, also finde ich vollkommen in Ordnung, wenn sich das Team einigt, dass man das so ein bisschen aufweicht.
Ja, da sprechen wir übrigens dann in 3 Folgen drüber, wenn wir über Scrum im Allgemeinen sprechen. Ich würde aber einen Punkt darauf ausgreifen, der meiner Meinung nach mit Scrum kompatibel ist. Also wenn wir sagen, wir haben diesen fixes Fenster, wir haben uns vereinbart, das ist unsere Arbeit. Und da drin ist ja eine Priorität. Oben ist das Wichtigste, unten ist das am wenigsten Wichtigste. Wenn jetzt der PO innerhalb des Sprints sagt, hier ist etwas, was noch nicht angefangen wurde und das ist warum auch immer jetzt sehr, sehr wichtig geworden, finde ich, dass der PO das problemlos nach oben ziehen kann, solange da, wie gesagt, noch keine Entwicklungsarbeit dran ist. Da sagt man einfach, okay, die Realität hat sich ein bisschen geändert, euer Scope ändert sich nicht, ich ändere nur die Reihenfolge. Das sollte man zwar auch im Team mal kurz ansprechen, weil es könnte ja Abhängigkeiten unter den Tickets geben, aber finde ich vollkommen valide. Und das ist ja das, der PO bestimmt die Priorität, was ist am wichtigsten, was hat als erstes gemacht. Ja.
Na gut, das wäre vielleicht Vorwegnahme. Also bei den letzten Jahren hat sich das eingebürgert in den Scrum-Teams, wo ich gearbeitet habe, dass man immer so ein Sprintziel formulieren soll.
Ja.
Und nichtsdestotrotz kommen halt auch Tickets rein, die jetzt nicht gezielt auf das Sprintziel reinpacken. Wenn solche Tickets dann höher priorisiert werden, dann beißt sich halt das mit dem Sprintziel halt.
Genau.
Innerhalb des Sprints immer die Priorität wechseln, kann man machen. Wenn das aber Tickets sind, die nicht unbedingt auf das Sprintziel einplanen, man kann dann sagen, ja gut, dann lässt mal 5 gerade sein und das Sprintziel ist dann obsolet. Aber
Also das ist ja auch jetzt wieder ein bisschen, das hängt jetzt davon ab. Ich würde jetzt nicht den Prozess über das Ergebnis setzen, ne? Ich finde ein Scrum, ein Sprintziel, was auch aus meiner Perspektive eher vom PO vorgeschlagen wird, ganz gut, solange das ein Satz ist, in dem am besten das Wort und gar nicht vorkommt. Weil wenn er quasi alle Stories oder die Themen der Stories mit und verknüpft als Sprintziel definiert, dann ist das vielleicht grammatikalisch oder von seiner Ausdrucksweise eine ganz tolle Leistung, aber es ist als PO eine ganz schreckliche Leistung. Wichtig ist auch zu sagen, hey, liebes Team, wir haben hier diese verschiedenen Themenblöcken, aber unser Ziel ist es, dass die Illustrierten online gehen. Ne?
Und nicht das Spazierengehen.
Das ist der wäre super und wir fangen damit an, das zu entwickeln, aber das Ziel dieses Sprints ist, dass wir in diesen 2 Wochen das hier auf jeden Fall schaffen, weil das haben wir kommuniziert und das ist unser wichtigstes Feature. Ne? Und dann stimme ich dir vollkommen zu, wenn er dann sagt, ach so, dieses eine Gehstock-Feature, das will ich aber jetzt schon hochschieben, ne? Dass,
weil die Eltern von Bertha vorbeikommen.
Genau. Da würde ich sagen, dann ist der PO da in der Hinsicht, dann sollte er sich hinterfragen. Im Team aber dann zu sagen, hey Leute, es hat sich jetzt was geändert, ne? Bertha kam vorbei. Wir haben hier ein bisschen eine Prioritätsänderung. Ich weiß, das Sprintziel macht dann keinen Sinn mehr. Aber das ist der Grund. Deshalb würde ich da und da die Priorität ändern. Finde ich, ist vollkommen okay und kann der PO meiner Meinung nach auch machen. Wenn es andauernd passiert, sollte man vielleicht selber mal in der Retro drüber sprechen oder sich selber mal hinterfragen, warum habe ich so eine Leitung, ne? Wieso leite ich mein Produkt so? wird so chaotisch, weil am Ende bekomme ich dann gar nichts fertig, wenn ich immer Prioritäten wechsle. Ne? Weil ich auch schon in Sprints, ich finde das Sprintziel sehr wichtig. Und wenn ich dann, wenn wir mal, wenn das Sprintziel zu scheitern droht in einem Sprint, ne, dann entscheide ich mich auch eher für Dinge, die auf Sprintziel einzahlen, ne, auf diesen einen Satz, auf diesen formulierten. Und dann ignoriere ich vielleicht Stories, die da drumherum so Beiwerk sind.
Ja. Ja. Ich glaube, wir können das, glaube ich, zusammenfassen. Wir haben gesehen, ein guter PO in der Realität ist jemand, der sich eher auf Organisation, Koordination sich spezialisiert, wenig, also nicht wenig, sondern kein Micromanagement betreibt. Wer der fachlich Ahnung an hat, super. Wer ist aber aus meiner Sicht nicht, es ist nicht verpflichtend, wenn das nicht, wenn er die Fachlichkeit nicht hat, dann muss halt einer aus dem Team die Fachrolle halt übernehmen.
Ja, also wie gesagt, es ist super, wenn er weitere Fähigkeiten hat, um zu helfen, wenn Hilfe angefragt wird. Es ist schlecht, wenn er diese Fähigkeiten nutzt, um Einfluss auf den Entwicklungsflow zu nehmen, weil es nicht seine Rolle ist und nicht seine Aufgabe. Dann ist er vielleicht in der falschen Position, muss mit seinem Chef sprechen oder seine Karriere hinterfragen. Dann ist man im falschen Gebiet unterwegs. Es ist immer hilfreich, eine grobe Ahnung von Technik zu haben. Es ist aber auch immer safe, sich nicht auf die Diskussion mit den Entwicklern zur Technik einzulassen und dann auf einmal über technische Details zu entscheiden oder das in Akzeptanzkriterien zu schreiben. Wenn das Team eine Story mit ihm entwickelt und sagt, da soll das und das mit drin sein und wir möchten diese technischen Rahmenbedingungen drin als Akzeptanzkriterien formulieren, ist okay. Was die Königsdisziplin der POs ist, ist es diejenigen, die schätzen oder die wissen, wann was ungefähr fertig ist, ohne auf ihre Entwickler einen zu komplizierten Schätzprozess oder irgendwas zu lassen. Ja, aber dann muss man sich auch wieder damit beschäftigen, wie groß sind Stories, welche Maßeinheit setzen wir an Stories, oder? Also sagen wir mal, man nimmt Storypoints und was kann ich aus diesen ableiten, was kann ich nicht daraus ableiten. Wenn ich irgendwo die Excel-Datei habe, Storypoints to Minutes oder to Hours oder Days, bin ich eher falsch unterwegs. Am Ende kommt es darauf hinaus. Also wenn ich habe ja auch schon als PO gearbeitet und habe dann die technische Rolle komplett versucht auszublenden. Ne? Man hat ja irgendwann eine Ahnung. Wenn ich weiß, ich habe hier eine Schätzung, ne? Wir haben eine Größenordnung an allen Stories und ich schaffe jeden Sprint 20. Mal 17, mal 25. Aber ich rechne mal im Schnitt mit 20. Dann weiß ich, dass ich die 40 Story Points spätestens in 3 Sprints habe. Allerspätestens. Ne? 2 wahrscheinlich, ne? Kann aber knapp scheitern, aber danach im Sprint auf jeden Fall. Mit normaler Performance des Teams, da muss ich ein bisschen gucken, Abwesenheit und sowas. Ne? Aber das kann man zusammen mit dem Scrum Master eigentlich ganz gut im Auge behalten und das kriegt man als Team normalerweise hin. Und ja, aber da muss ich mir mal vorwerfen, dass ich da realitätsfremd bin. Aber ich habe es schon geschafft in anderen Teams, von daher.
Ach, der PO.
Ja.
Man kann nicht
also, es kann richtig gut sein, aber es kann auch richtig schlimm sein.
Ja. Ja, gut. Man kann nicht mit ihm, aber auch nicht ohne.
Ja, gut, aber ich meine auch andersrum. Der arme PO, ne? Der muss mit den Entwicklern und Entwicklerinnen.
Ja, der wäre schon längst fertig, wenn er alles selber machen könnte.
Ja, dafür hier Jira. Ja, genau. Aber nein, also ich meine, es kann ja, als PO gut, auch echt ja. Netzend sein. Du kannst auch Teams haben, mit denen es keinen Spaß macht zu entwickeln, ne? Und dann zu versuchen, da Sachen reinzubringen und. Auch schwierig. Ja. Das ist, sollte man vielleicht auch fairerweise sagen, jede Rolle hat auch den Nachteil, dass sie mit den anderen arbeiten muss, ne? Also, ja.
Ja, und der PO und in einem PO-Podcast würde ich sagen, also wenn das Dev-Team nicht geben würde, dann würde es alles viel einfacher sein. So, Leute, seid dabei beim nächsten Mal, wenn wir um den Scrum Master reden.
Genau, außer ihr verhindert das noch, schreibt uns gerne, wie euch diese Kategorie gefallen hat. Bis dahin kommt aber unser aller Lieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und es geht los mit der wandernden Sarandra.
Und zwar hatte ich in einer der frühen Folgen von dem lieben Frank die Empfehlung bekommen, mal Organic Map auszuprobieren. Das habe ich auch in meinen Urlaub getan. Und was mir aufgefallen ist, kurz bevor oder nach ich das installiert hatte, kam die Meldung raus, dass Google Organic Map aus dem Play Store rausgeschmissen hat. Den kennt man nur über den F-Droid. Das ist auch ein Store, ja. Wenn man es dann mal Store installieren kann. Anscheinend hat wohl Google Angst bekommen, wie Organic Map halt zu Google Maps Konkurrenz macht. Organic Map ist wohl ein Fork von Maps.me, nur dass es halt Community ist und nicht kommerziell ausgeschlachtet werden soll. Und was ich sehr cool fand, war, dass Offline-Modus Default ist. Ich weiß, dass bei Google Maps das man auch machen kann, aber daran muss ich halt denken. Hier ist es halt so, dass das ich gehe auf einen Ort und dann sagt er mir gleich, hey, ich sehe, dass du eine Umgebung hast, wo ich noch keine Karten habe. Darf ich sie runterladen? Und dann kann ich Internet abschalten und einfach meine Route dann ablaufen. Das ist bei Wandern, finde ich, das ganz, ganz cool. Dahinter verbirgt sich halt Open Map. Und dann merkt man halt die Qualität von Open Map an vielen Stellen. Vor allem, wenn man wandert, da waren halt Wege eingezeichnet, die ich mit Google Maps hätte nicht gefunden. Das hat beim Wandern halt doch an einer Stelle doch mal geholfen, wenn ich da ein bisschen abgewichen bin. Und ich kann halt, das lebt von der Community von Open Map, halt auch Sachen da einzeichnen oder eintragen, wo dass ich dann von der Umgebung her mehr Informationen kriege als von Google Maps. Was nicht so, wo ich dann noch nicht so gut funktioniert hatte, wo ich dann doch auf Google Maps gegangen bin, sind halt Routenberechnungen. Oder wenn du Öffis halt, Abfahrtzeiten, da ist halt Google Maps noch in fremden Umgebungen halt besser. Da kann Organic Map nicht, aber ich, für mich gucke ich halt erst öfters mal Organic Map rein als in Google Maps. Ich hatte noch andere Apps gehabt, die habe ich dann wieder rausgeschmissen, denn irgendwie war Organic Map hat dann meine Anforderungen an der Stelle halt erfüllt. Also Frank, lieber Frank, danke für die Empfehlung.
Spannend, ja. Und ich benutze ja schon seit einer Weile, habe ich auch im Podcast erwähnt, hier wieder Apple-Karten. Und jetzt nicht zum Wandern, einfach nur so beim Autofahren.
Beim Autofahren?
Ja, also und bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit. Also für die Strecken da, wo ich unterwegs bin, ist es echt cool und ich liebe es, ich finde es sehr toll, dass die Ampeln kennen, weil die Navigation viel, viel präziser ist, wenn es heißt, nächste Ampel rechts, ne, und nicht wie Google Maps rechts abbiegen und du denkst so, jetzt direkt oder da die 20 Meter weiter vorne, ne, das ist dann, finde ich, hin und wieder ein bisschen einfacher, dass da Google der Marktführer ist, keine Frage, aber es gibt gute Alternativen und Organic Maps, gibt ja auch für iOS, schaue ich mir vielleicht mal an.
Ja. Und sag mal so, ich find's halt interessant, dass Google den aus dem Play Store rausgeschmissen hat. Das heißt, sie haben wohl erkannt, dass da wohl eine gute Konkurrenz da ist, sonst würde man das ja nicht rausschmeißen.
Das stimmt. Was ich erkannt habe, du warst nicht nur spazieren, du hast auch was gelesen.
Ja, statt Illustrierten habe ich mir doch ein Buch geschnappt. Und ich würde wieder mal einen Eschbach empfehlen, nämlich Eines Menschen Flügel. Und erstaunlich, es ist ein echt fettes Buch, 1200 Seiten kleingeschrieben, hatte mich ein bisschen an der Schriftgröße von der Bibel halt erinnert. Und wenn man das Buch liest, dann merkt man eigentlich, sind das drei Bücher, eine Trilogie in einem Buch zusammengefasst. Also aus meiner Sicht hätte man auch drei Bücher daraus machen können, eine Trilogie daraus machen, weil das über drei Generationen geht. Und worum geht es halt? Die Menschheit hat einen Planeten gefunden, wo sie sich angesiedelt haben, haben aber Technologie halt wieder runtergestrippt. Und dieser Planet ist eigentlich wunderschön, hat das Problem, dass da halt Wesen oder Tiere wohnen, die einen halt auffressen, wenn man halt den Boden berührt, relativ schnell. Und deswegen haben sie dank Technologie, Genmanipulation, den Nachfahren halt Flügel verpasst. Und da wird halt im ersten Teil erzählt, wie dann halt die Gesellschaft da funktioniert, wie das Ganze funktioniert ohne Technologie. Dann kommt dann einer, der dann doch mal rausfinden möchte, wie so Sterne aussehen und Richtung Himmel fliegen möchte. Dann wird halt erzählt, wie der dann halt in Richtung Himmel kommt. Und dann stellt sich heraus, dass dann sie doch das alte Artefakt, also das alte Sternenschiff der Vorfahren finden und damit entsprechend dann wieder den Weltraum halt bereisen wollen. Und das Problem ist, die Welt da draußen hat sich auch noch weiter gedreht. Die Zivilisation hat sich auch weiterentwickelt. Und da kommt so ein Clash halt zusammen, was passiert, wenn sich die alten Menschen und die Weiterentwicklung sich mit dieser neuen Art von Menschen halt dann zusammentreffen und zusammenclashen. Ich fand das sehr, sehr spannend zu lesen, auch wenn das so viel ist, und auch ein Qualitätsmerkmal. Sogar Axel, der eigentlich Bücher nicht gerne liest, hat es geschafft, diese 1200 Seiten durchzuhalten.
Oh, Achtung. Ja. Ist ja schon einiges.
Ja. So, und du warst nicht spazieren, hast auch nicht gelesen, sondern?
Ich habe mich hingesetzt und habe die Switch rausgeholt und habe das aktuelle neue Zelda gezockt. Das heißt Echoes of Wisdom und hat relativ schnell am Anfang einen interessanten Twist, denn man spielt in dem Spiel nicht Link, sondern Zelda.
Nein. Ja,
also die Prinzessin für alle, die dachten, dass der da rumläuft, Zelda heißt oder so, ne? Genau. Und das ist ein ganz interessantes Spiel. Ich spreche mal nur an, was aus den Trailern oder den Trailern, die ich gesehen habe, bekannt war. Es kommt nämlich noch mehr. Ne, also es ist auf jeden Fall so, die Prinzessin muss in diesem Fall Link retten, ne, der leider verloren geht. Und hat dafür so eine Fähigkeit, um Gegenstände zu kopieren und wieder platzieren zu können. Und dann ist gerade am Anfang eher so kleine Puzzles. Ich will da irgendwo hoch, also baue ich mir mit Tischen eine Leiter, eine Treppe da hoch oder sowas. Ne, aber ich kann nur drei Elemente bauen, also muss ich ein bisschen nachdenken, wie ich das mache. Und das macht man so am Anfang, und mit der Zeit des Spiels kommen noch weitere Spielelemente dazu. Vielleicht auch ein paar, die man schon aus anderen Zelda-Teilen so ein bisschen kennt. Und es macht einfach Spaß. Also es ist wirklich ein schönes Spiel. Also wer diese klassischen Zelda so von oben drauf guckt, Dinger hat, mag, ist schön. Ist wirklich ein schönes Spiel, und ich freue mich, je schlechter das Wetter wird, desto eher hat man mal die Chance, sich da mit der Switch hinzusetzen und ein bisschen zu zocken. Ist jetzt gerade genau das Richtige.
Und von der Story, baut es auf die anderen auf, oder ist das eine losgelöste Story?
Also die bauen ja alle aufeinander auf. Ja. Sie haben immer die Idee, dass irgendwann das Böse kommt, und dann ist Zelda, die das Triforce hat und die Kraft, und Link ist der Retter. Und in dem Fall ist es quasi so, das ist auch relativ am Anfang, dass Link beim Rettungsversuch selber verloren geht und dann Zelda halt alleine ist und gucken muss, wie kriege ich den denn wieder, ne? Und ihn dann halt retten will. Und dann passieren Dinge, Handlungen, ne, die dich in die Situation bringen. Und viel vom Spiel hat mich an so einen ganz alten Super Nintendo-Klassiker erinnert, nämlich Link to the Past. Die Welt sah auch ähnlich aus. Ist nicht die gleiche, ist aber ähnlich. Und macht einfach Spaß. Du erkundest die Welt, gibt immer wieder so kleine Rätsel. Du willst wie immer irgendwelche Herzen sammeln und andere Gegenstände. Ist ein bisschen mehr an Gegenständen, was du so sammelst. Und du kannst alles Mögliche wirklich später, ich sag mal, replizieren und herzaubern. Also auch gegnerische Monster, die dann für dich kämpfen.
Ja, cool.
Ja, und dann bist du halt, du selber kannst nicht unbedingt kämpfen. Und also am Anfang. Und dann gehst du halt hin und oh, jetzt mache ich mal diese Gegner und die greifen den an. Und ja, dann guckst du, sind die Bosskämpfe halt anders, ne? Weil ne, Link hat das ein bisschen anders gelöst. Macht aber Spaß. Ist wirklich gut und ist so eine schöne Weiterentwicklung. Macht wirklich, ja, Daumen nach oben.
Ja.
Ja.
Ja, ich.
Und du hast noch was gefunden, was es fast geschafft hätte, dass wir hier eine Abmahnung riskiert hätten, weil wir es gerne reingespielt hätten, die ersten. Also ich habe mal so einen 30-Sekunden-Ausschnitt. Aber Loriot ging vor.
Ja, und ja. Zwar ist mir die Tage, ich weiß, ich bin wahrscheinlich total late to the game, aber mir ist Lord of the Lost featuring Blümchen über den Weg gelaufen. Und die haben ein Remake von The Look von Roxette gemacht, und das war so witzig. Und dann, der YouTube-Algorithmus hat mir dann einen Wacken-Ausschnitt, wo die wohl auch zusammen aufgetreten sind auf Wacken. Und da wurde Blümchen, Herz an Herz, in der Rock-Version halt gespielt. Und ja, einfach nur mega.
Also ich finde beides, ich habe jetzt nur reingehört, weil ich auch erst im Vorgespräch, also du warst schneller als ich, davon gehört habe, und ich fand beides sehr, sehr gut gemacht. Also das ist wirklich eine schöne Kooperation und die, ja, kein Lord of the Lost featuring Blümchen und die dann Roxette covern, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Das stand ja nicht auf meiner Bingo-Karte.
habe ich dann Daniel versprochen, dass ich noch einen Fun Fact daraus bringe. Blümchen, Herz an Herz war meine erste Maxi-CD, die ich mir als Kind gekauft habe.
Hui.
Genau.
Ja, siehst du dann, das ist fast kein Unterschied.
Ja, fast kein Unterschied, genau. Also von daher fand ich das dann, ist mir das Herz aufgegangen.
Das war die Single dann.
Genau, Maxi-CD, das war die Single, genau.
Genau. Bei mir waren's Hathaway mit What is Love und Tour Unlimited mit No Limits.
Ja. Oh, das ist auch geil.
Ja, das ist richtig geil. Ja.
No Limits ist auch geil. Ich glaube, von denen habe ich mir sogar das Album gekauft, genau.
Ich hatte auch von beiden das Album dann. Ja. Also ich habe mir sogar als erstes Album gekauft. Also ich hatte das erste Hathaway Album und ich auch das, der hat wahrscheinlich noch mehr gebracht, aber es war ja eher so One Hit Wonder und ja. Genau, das war so. Ja, dann kann man, jetzt kommt ich mir wieder sehr alt vor, aber die werden ja inzwischen wieder gecovert und sind dann wieder modern.
Ja, um Gottes Willen, also auf WDR4 laufen auch wieder vermehrt 90er-Hits, deswegen, das ist das offizielle Zeichen dafür, dass wir älter werden.
Ja, ich wollte mir auch gerade sagen, WDR4 ist auch wirklich das, was wir morgens hören inzwischen. Ja, also aber das ist schon heute Morgen im Vorgespräch festgestellt, dass ich älter werde.
Ja.
Der innere Zerfall geht weiter.
Gut, also ich kann euch sagen, bis 25 habe ich gerne eins live gehört, dann bin ich auf WDR2 umgestiegen und mittlerweile gepaart mit SWR3, weil ich auch noch ein bisschen eine Zeit lang in Baden-Württemberg gelebt habe. Und jetzt hänge ich bei WDR4.
Ja. Ja. Ist bei mir ziemlich, ziemlich das Gleiche. Also, das ist halt einfach so. Ne? Also, ich meine, man hört sowieso weniger Radio. Es baut immer nur morgens so ein bisschen. So erste Nachrichten und dann ist das ja auch so musiktechnisch so halbwegs okay, was da kommt. Ich habe das Gefühl, es kommt immer dieselbe Musik, aber das ist.
Ja, die haben jetzt 80er-Woche.
Ja, stimmt.
Ja.
Und, das ist halt, ja.
Ist halt so.
Aber ihr könnt mit uns älter werden, ne?
Genau. ja. Hört so zu bei unserem Verfall.
Genau, ja, und irgendwann könnt ihr uns sagen, ach, in Folge 66 habt ihr gedacht, das mit Jira ist nicht so gefährlich, ne? Genau. Und jetzt, ne?
Geht's bergab. Ja, Moment, also wenn ich meine Imbissbude oder meine Kaffeebude am Nürburgring aufmache, dann wisst ihr, dass Jira die Weltherrschaft übernommen hat.
Ich hoffe, du stellst mich ein, ne? Dann müssen wir nochmal reden.
Ja, also reden können wir darüber.
Ja, du brauchst auch schon irgendjemand, der die Kaffeemaschine bedient oder so, ja. Du willst aber nur Filter für Kaffee verkaufen.
So sieht's aus.
Ja gut, übrigens, dann kurz danach wird eine Immobilie frei am Nürburgring günstig, weil das Geschäftsmodell nicht getragen hat.
Pass auf, ich kann mir gut vorstellen, dass bei den ganzen Auto-Hippies und Motorradfans Filterkaffee besser ankommt als so eine Barista-Geschichte.
Kommt ein bisschen drauf an, ob das geiler Filterkaffee ist.
Jetzt, mal, wenn die Sandra was verkauft, dann natürlich schmeckt das geil.
Natürlich.
Apropos Filterkaffee, in der nächsten Folge kriegt ihr dann ein Update dazu.
Oh.
Ja.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es kommt noch Kaffee-Content auf uns zu, aber es dauert noch ein bisschen.
Ah, hatte sich doch jemand eine Siebträgermaschine
gekauft? Nee, ich habe nichts bestellt.
Na, aber deine Frau hat für dich bestellt.
Auch nicht.
Nee, auch nicht.
Nichts bestellt. Nee, mehr sage ich
auch nicht. Du hast dir eine Siebträgermaschine selber gebaut.
Ich habe mir selber natürlich. Ich war draußen in meiner Schmiede.
Genau.
Und habe dann mit Hammer im Vulkan den einen Siebträger, um sie alle zu knechten.
Genau.
Geschmiedet, ja.
Ah, ich bin gespannt.
Ein Siebträger, sie zu knechten, wäre auch ein schöner Ich bis jetzt war mein Spaziergang mit Jira mein Folgentitel, aber ein Diebträger, sie zu knechten. Mal schauen.
Ja, das Problem ist, das wäre eigentlich eine gute Folge für, guter Titel für die letzte Folge gewesen, ne?
Und da ist mir nichts eingefallen. Sommerpause war wirklich meine Notlösung. Oh, mir ist nichts eingefallen. Ja. Ich muss die Folge rauskriegen, ja. Naja.
Na gut. So, naja, aber gut, also meine Urlaubspause geht jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate, deswegen an mir soll es jetzt nicht scheitern.
Ja, wir haben jetzt natürlich jetzt trotzdem schon eine kleine Verschiebung drin, die haben wir sogar noch ein bisschen länger verschoben, ja. Aber da bin ich ein bisschen schuld, ich bin nämlich auch nochmal weg, aber nur kurz, ja. Und übrigens, falls ihr es noch nicht getan hattet, die Sandra hatte Kerzentag, fällt mir gerade ein, weil wir haben an deinem Kerzentag die Folge rausgehauen.
Ja, das war mein Kerzentag-Geschenk.
Und wie ihr gehört habt, ist die Sandra jetzt 26 geworden und ist jetzt in die WDR-2-Phase migriert.
Ja. Also ich hatte einen sehr schönen Tag gehabt, meinen Kerzentag.
Ich weiß, wollte ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen, aber das klang alles sehr, sehr gut.
Ja. In der nächsten Folge gibt es mehr dazu.
Oh, Spoiler.
Mega. Ja, aber ich muss den Cliffhanger auch einbauen immer. Die Leute müssen geteasert werden für die nächste Folge.
Und alle wollen sie wissen, was du an deinem Geburtstag gemacht hast. Oder wir müssen doch noch schnell einen Siebträger kaufen.
Nein. Aber es geht um Kaffee. Weiter. Es geht Kaffee.
Oh, mega. Alles klar. Super. Okay. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch das alles hier gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns was bei Mastodon oder per Kontaktformular oder per E-Mail oder auch wenn ihr uns irgendwo seht, freuen wir uns immer über jedes Feedback. Bewertung auch, wenn es passt, gerne. Das motiviert uns sehr. Und ansonsten, schön, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet Spaß.
Also wir hatten Spaß.
Wir hatten definitiv Spaß und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.